Alles klar, dann starten wir die Aufnahme zu einem neuen und tollen Pentacast. Ausgabe ist so Mitte 40 irgendwas.
Habt ihr aufgehört zu zählen?
Nee, wir haben aufgehört aufzunehmen. Und ich habe jetzt die letzten Aufnahmen nicht, ja, also auch nicht mehr so richtig im Fokus, was da war. Das letzte war Fliegen vom guten Kollegen A8. Und heute wollen wir uns mit einem alten, schon bekannten Stargast, nämlich dem Michael Reutsch, den wir schon aus Video-Encoding kennen, wollen wir uns nochmal ein bisschen über Farben und Farbmanagement unterhalten.
Ja, hallo von mir.
Ja, super. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns natürlich, liebe Hörer, dass unser Feed noch in eurem Feedreader oder in eurem Podcast-Client abonniert zu sein scheint, denn sonst würdet ihr vermutlich von dieser Ausgabe nichts hören. Schön, dass ihr uns da treu bleibt. Ab und zu wird auf jeden Fall immer mal wieder auch eine kleine Folge hinten rausfallen. Michael, wenn wir uns jetzt über Farbmanagement unterhalten, ist so ein bisschen die Frage, wie fängt man da an? Wollen wir uns erst nochmal vielleicht unterhalten, was ist eigentlich so eine Farbe oder wie nehmen Menschen Farben wahr? Soll das so losgehen?
Ja, ich habe gedacht, wir fangen erstmal mit der Definition an, wie man das immer so wissenschaftlich macht.
Ja.
Und gehen dann so ein bisschen, ja genau, wie du vorschlägst, über den physikalischen Hintergrund und über die Digitalisierung dann in die Implementierung und in die Praxis rein.
Okay, hört sich doch gut an.
Ja, das Problem, warum wir überhaupt Farbmanagement machen wollen, hat wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal gesehen, dass man Fotos geknipst hat und die auf verschiedenen Computern unterschiedlich aussehen. Oder auf dem Beamer anders aussehen als auf dem Monitor und dann, wenn man es druckt, sieht es auch wieder anders aus. Und das sind halt so die Probleme, die Farbmanagement irgendwie lösen möchte. Und so die ganz einfache Definition ist wahrscheinlich, dass man sagt, Farbmanagement ist die kontrollierte Umwandlung zwischen verschiedenen Farbdarstellungen. Also, dass es eben ineinander umgewandelt wird und deswegen dann hoffentlich überall halbwegs gleich aussieht.
Mhm.
Ja, was ich für den Podcast hier vielleicht ein bisschen voraussetzen muss, ist, dass ihr alle eure räumliche Vorstellung bereithaltet, denn wir werden da so ein bisschen in 3D-Räumen auch diskutieren müssen, so dass man da also ein bisschen ein paar Gehirnzellen dafür freihalten sollte, dass man da ein bisschen mitdenken kann.
Ich glaube, das sind unsere Hörer gewohnt, allseits mit geschärften, wie sagt man da, Bewusstsein.
Genau, naja, es ist halt ein bisschen schwierig in so einem Audio-Medium her dann so dreidimensionale Sachen irgendwie beschreiben zu wollen, aber wir werden unser Bestes geben.
Okay, schauen wir mal.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in die physikalischen Hintergründe. Farbe ist ja prinzipiell was erst im menschlichen Gehirn entsteht. In der realen Welt gibt's ja nur Licht, da gibt's ja Photonen und da gibt's Licht in verschiedenen Frequenzen, die dann halt irgendein Spektrum bilden. Die Physiker haben da bestimmt ganz viele tolle Begriffe dazu, die ich alle nicht so kenne und die wir hier vielleicht auch nicht unbedingt ausbreiten müssen, so Lux und Lumen und irgendwie Spektralverteilung und so ein Zeug.
Kadea oder was?
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Candela oder irgendwas, ja.
Ja, gut. Also da gibt es bestimmt ganz viele tolle Einheiten.
Die sind hier aber gar nicht relevant.
Um die Sachen zu beschreiben, die sind bestimmt irgendwie auch relevant, aber ja, wir können ja nicht alles hier versuchen zu klären.
Okay.
Aber was wir vielleicht festhalten können ist, wenn man irgendeinen Lichteindruck sieht in der Welt, also das, was da auf das Auge einprasselt, sind halt irgendwelche Photonen von verschiedenen Frequenzen. Das heißt, wir können im Prinzip, wir haben eine unendliche Unterteilung in Frequenzen, gut, die ist nicht wirklich unendlich, weil da gibt's dann irgendwie so Quanten und Planck und sowas. Also das ist dann wahrscheinlich doch irgendwo endlich viele sind. Aber sagen wir jetzt einfach mal vereinfachen, das sind unendlich viele Frequenzen und jede davon kann unendlich viele Werte annehmen. Also wir haben einen unendlich dimensionalen Raum erstmal vor uns.
Also, warte mal, nochmal langsam, wir haben eine Lichtfrequenz, Licht breitet sich wellenförmig aus. Das muss man dafür wissen oder ist das...
Ja.
Ist das schon die falsche Geschichte?
Ja, ob wir nur Welle oder Teilchen nehmen. An der Stelle wahrscheinlich auch egal.
Okay.
Für unsere Abstraktionsebene.
Okay, und manche Wellen von diesem Licht sind für uns Menschen wahrnehmbar.
Genau.
Und da das quasi, das ist so ein ganzer kontinuierlicher Bereich, deswegen sind das unendlich viele
Frequenzen. Genau, und in jedem sozusagen Teilstück dieses kontinuierlichen Bereichs kann es halt unterschiedlich viel Anteil geben.
Genau.
Also wir haben da so eine Kurve über diesem Frequenzbereich, die sozusagen einen speziellen Lichtstrahl beschreiben kann. Mhm.
Und das ist dann quasi die Anzahl der Photonen, die dann da reinpasst.
Genau, also
die Amplitude quasi.
Genau, wenn die so immer so Spektralbilder zeigen von irgendwelchen Sternen oder sowas, das Licht oder von irgendwelchen Birnen, von irgendwelchen Lampen, das sind dann halt immer so Kurven über so ein Frequenzband, das man sehen kann. Mhm. Und die Kurve gibt halt an, wie viel von den jeweiligen Frequenzen da beteiligt ist.
Ja, okay.
Und da es halt eine Funktion ist, ist es demzufolge erstmal unendlich dimensional, was die Sache relativ schwierig handhabbar macht auf dieser Ebene. Aber das ist eben die Ebene, auf der sich die Physiker bewegen müssen. Wir können gleich erstmal eine ganz starke Vereinfachung vornehmen, indem wir nämlich sagen, uns interessiert nicht das Licht, wie es in der realen physikalischen Welt sich abspielt, sondern uns interessiert eigentlich nur das, was der Mensch davon sieht. Mhm. Und da können wir uns mal kurz drüber unterhalten, wie das menschliche Sehen funktioniert. Also die Photonen kommen aufs Auge. Und im Auge haben wir jetzt verschiedene Zellen, die wie so eine Art Fotosensor die Photonen messen. Mhm. Die sind relativ, die funktionieren in einem großen Helligkeitsbereich. Also das geht sogar so weit, dass die empfindlichsten von diesen Zellen sogar einzelne Photonen detektieren können. Mhm. Und bis hinauf zu halt gleißend hellem Tageslicht, wo wir auch immer noch was sehen können. Also das Auge ist da ein ziemlich guter Sensor mit einem großen Dynamikumfang. Was jetzt hier relevant ist, ist, es gibt da zwei verschiedene Typen von Zellen, nämlich die Stäbchen und die Zapfen.
Die einen sind für dunkel und die anderen
genau,
schwarz-weiß und die anderen sind
genau,
für
die
Farbe.
Genau, die einen können nur hell-dunkel, das sind die Stäbchen, und die Zapfen können Farben sehen. Mhm. Und von den Zapfen haben wir drei verschiedene Typen. Und das sind, die sind im Prinzip, der eine Typ ist empfindlicher im roten Bereich, der eine im grünen Bereich und der andere ist empfindlicher im blauen Bereich. Also die haben so eine Empfindlichkeitsverteilung.
Okay, aber das heißt nicht, dass die Roten tatsächlich nur rot wahrnehmen, sondern die können auch grün und blau.
Genau, also die, wenn man die Empfindlichkeiten vor sich sieht, dann sind das so wie so gaussische Glockenkurven. Mhm.
Hast du eine Eselsbrücke dir mal irgendwie gebildet, weil ich mir immer nicht merken kann, welche der beiden Zellenarten für welche Farbwahrnehmung oder für welche Lichtwahrnehmung zuständig sind?
Ja, nee, weiß ich auch immer nie.
Okay.
Also habe ich jetzt auch spontan keine Eselsbrücke parat. Mhm. Ich habe es mir hier notiert, deshalb weiß ich es jetzt gerade, dass die Stäbchen für die Helligkeit sind und die Zapfen für die Farben.
Okay.
Ich sehe eine Eselsbrücke. In Zapfen ist ein F drin. Wie Farbe, mhm. In Stäbchen ist kein F drin. Und in Stäbchen ist dafür ein H drin, wie Helligkeit. Und in Zapfen ist kein H drin.
Oh, gut.
Live gebaute Eselsbrücke.
Na schön, ja, dann hält sie auf jeden Fall.
Ja, mal sehen. Mal sehen, wie lange sie hält. Ja, das heißt also, wir sehen nur mit dieser Handvoll Zellen, die sozusagen auf einen bestimmten Frequenzbereich sozusagen anspringen und dann ein Signal liefern.
Genau, also das funktioniert ja so, da kommt ein Photon auf die Nervenzelle und
genau.
Je nachdem, was für eine Zelle die ist, wird die dann mehr oder weniger dieses Photon in ein elektrisches Signal umwandeln und ab ins Gehirn weiterleiten oder wie
läuft genau, das? Also ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Vorverarbeitung direkt im Auge. Das wird da wahrscheinlich irgendwie komprimiert oder so. Also das Auge hat, glaube ich, auch so eine eingebaute Kantenerkennung. Also wir können ja besser Unterschiede sehen, wenn die direkt aneinander liegen, mhm. als wenn da was dazwischen ist. Also so ein Farbunterschied kann das Auge relativ fein auflösen, wenn die Farbflächen direkt nebeneinander sind und da sozusagen eine Kante entsteht, wenn es nicht genau dieselbe Farbe ist. Mhm. Während wenn dann noch was anderes dazwischen ist und die weiter auseinander liegen, dann wird es für uns deutlich schwerer zu sagen, ob das dieselbe Farbe ist oder unterschiedliche Farben. Mhm. Insofern gibt's da bestimmt noch so ein bisschen Pre-Processing im Auge und dann geht das irgendwie ans Gehirn. Mhm. Was aber damit jetzt auch schon klar ist, dass es also viele verschiedene Lichtspektren gibt, die für das Auge denselben Sinneseindruck ergeben, weil einfach die Zellen auf dieselbe Art angeregt werden, obwohl die Spektren erstmal unterschiedlich sind. Mhm. Das nennt man Metamerie. Das ist also die Tatsache, dass verschiedenes Licht denselben Farbeindruck hervorruft.
Wie kann das passieren? Dass man sozusagen vielleicht ein stärkeres Grün hat und das ist dann aber so stark, dass es die roten Zellen auch wieder so anspricht, dass sie dann andere Signale und dass sich denn das so vermischt.
Genau, sowas in der Art. Also wahrscheinlich auch schon, wenn man nur eine Zelle für sich genommen betrachten würde, die eine, die halt auf rot anspringt, die springt halt auf ein bestimmtes Frequenzband an und die kann man halt innerhalb dieses Frequenzbands mit verschiedenen Frequenzen anregen und die gleiche Anregung hervorrufen. Mhm. Also sozusagen, eigentlich sind es verschiedene Frequenzen, aber sie führen zum selben Ausgangssignal aus der Zelle dann. Mhm. Das heißt, wir haben da schon mal durch das Auge eine ganz starke Abstraktion von diesem unendlich dimensionalen Raum im Prinzip auf einen dreidimensionalen Raum.
Ich hab gehört, dass das Auge bestimmte Sachen besser wahrnehmen kann als andere, zum Beispiel, dass es sehr fein abstufen kann bezüglich von Grüntönen.
Ja,
das oder, stimmt. Oder zum Beispiel auch, dass das blaues Licht auch bei schon sehr geringer Schwäche sehr stark wahrgenommen wird. Deswegen sind zum Beispiel auch die Polizeiautos mit blauem Licht.
Aha, das wusste ich noch nicht, dass das auch so ist. Das mit dem Grün, das habe ich auch schon gehört. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Stäbchen, die also für die Helligkeit da sind, dass die hauptsächlich im grünen Frequenzband aktiv sind. Also die sind im Prinzip eigentlich auch Grünsensoren, nur dass die im Gehirn keinen Farbeindruck abliefern, sondern nur einen Helligkeitseindruck. Aber im Prinzip sind die auch im grünen Frequenzband. Und die zwei Zapfentypen von Rot und Grün liegen auch relativ dicht beieinander, deren Frequenzbereiche.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Rot-Grün-Schwäche so verbreitet ist. Weil wenn da ein bisschen im Auge die Pigmente nicht ganz stimmen, dann rutschen die halt noch näher zusammen, diese beiden Bereiche, und dann kann man Rot und Grün halt in schwerer unterscheiden.
Sind die gleichen Sensoren von gleichen Licht oder von unterschiedlichen Lichtern angesprochen?
Genau, dann gibt's dann halt irgendwie Spektren, die von manchen Menschen als verschiedene Farben wahrgenommen werden, aber von anderen Menschen als die gleiche Farbe wahrgenommen werden. Und das führt dann halt zu solchen Sehfehlern. Ja, wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir uns auf drei Werte beschränken, nämlich die drei Farbwerte, die Zapfen liefern. Eigentlich streng genommen wären es ja vier, nämlich die drei Werte von den Zapfen und den einen Wert von den Stäbchen.
Mhm.
Aber das wird dann halt nochmal zusammen abstrahiert, weil die sich auch eigentlich nur ergänzen. Also die liefern keine Signale, die irgendwie orthogonal zueinander wären, sodass man das als vierte Dimension benutzen müsste.
Mhm.
Sondern es ist im Auge sogar so, dass in der Mitte des Auges, also da, wo wir den gelben Fleck ist das, glaube ich, also da, wo wir möglichst gut, wo wir besonders gut sehen können, da sind eigentlich fast nur Zapfen, und in den Randbereichen sind dann fast nur Stäbchen.
Okay. Mhm.
Das sorgt auch dafür, dass man, dass das periphere Sehen im Dunkeln stärker ausgeprägt ist, dass man also im Dunkeln in den Randbereichen eigentlich besser sehen kann, weil da die ganzen Stäbchen sitzen.
Mhm.
Und im Hellen sind die Stäbchen irgendwie dann nicht mehr so hilfreich. Da sieht man dann fast nur noch in der Mitte, wo die Zapfen sind.
Okay. Na, das ist ja verrückt, was sich die Natur da alles so einfallen lassen hat.
Ja, wahrscheinlich alles irgendwie evolutionär sinnvoll.
Mhm.
Ja, also man reduziert das dann in der sogenannten Tristimulus-Theorie. Das ist also schon mal so ein Begriff, den man mal googeln kann, wenn man sich dafür näher interessiert. Das ist also so eine Theorie, die sagt, dass man den menschlichen Farbeindruck durch drei Werte im Prinzip darstellen kann, eben die drei Werte, die Zapfen liefern.
Rot, Grün, Blau.
Im Prinzip Rot, Grün, Blau, genau. Die haben da, glaube ich, andere Buchstaben dafür, also die heißen nicht R, G und B-Zapfen, sondern die heißen irgendwie anders. Ich weiß jetzt, ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben. Ich glaube L, M und P oder sowas.
Mhm.
Also waren irgendwie andere Buchstaben und ich weiß auch nicht genau, wo die herkommen. Da werden die Biologen irgendeinen Grund dafür haben, warum die jetzt genau so heißen. Aber im Prinzip für uns hier können wir eigentlich fast sagen, das sind die RG und die B-Zapfen.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch der Grund, warum alle unsere Farbsysteme oder so, also warum Monitore halt auch Rot, Grün und Blau Pixel benutzen, weil das im Prinzip den drei Zapfen entspricht.
Mhm.
Und das ist ja sinnvoll, dass man das irgendwie korreliert, alles andere wäre ja Unsinn.
Vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück vors Auge. Die Art, also was für ein Licht bei uns ins Auge fällt, hat ja irgendwie auch damit zu tun, dass unterschiedliche Materialien das Licht unterschiedlich reflektieren, ne? Und also, ne, dass so manche Lichtspektren da geschluckt werden und manche werden einfach wieder zurückgeworfen, und das, was zurückgeworfen wird, das landet bei uns im Auge. Und wenn das bei der Tür zum Beispiel jetzt hier im Studio, die spiegelt halt hauptsächlich das rote Spektrum wieder, und deswegen sieht die Tür für mich rot aus.
Genau. Also der einfache Fall sind halt immer selbstleuchtende Sachen, die gar nichts reflektieren.
Mhm.
Dann ist das einfach das Spektrum, was emittiert wird. Da hat man sozusagen nur eine Unbekannte, nämlich welches Spektrum kommt da raus. Während wenn ich ein Objekt habe, was von einem anderen Ding irgendwie beleuchtet wird, dann habe ich gleich schon zwei Unbekannte. Dann habe ich halt das Spektrum der Lichtquelle und das Spektrum, was dann von der Oberfläche wegabsorbiert wird.
Mhm.
Und die werden im Prinzip irgendwie miteinander verrechnet. Ich würde jetzt mal spontan sagen, irgendwie multipliziert oder sowas. Und das, was dann noch zurückkommt, das ist dann halt sozusagen der Rest, der nicht absorbiert wurde.
Mhm. Pardon, das ist auch ganz verrückt, was denn da noch alles für Operationen irgendwie passieren kann. Du hast ja eben gesagt, da wird irgendwie multipliziert oder so. Also das kann man auch alles berechnen, wenn man jetzt einen blauen Pulli mit einem blauen Licht irgendwie anleuchtet, was dann zurückgeworfen wird.
Genau, also der blaue Pulli ist ja deshalb blau, weil er alles andere wegabsorbiert und nur noch das Blau reflektiert wird.
Mhm.
Das heißt, er hätte irgend so eine Absorptionsfunktion, die potenziell auch noch aus verschiedenen Richtungen unterschiedlich aussehen kann. Das sind dann halt so anisotrope Materialien, die halt in verschiedene Richtungen sogar noch verschiedenes Reflexionsverhalten zeigen.
Mhm.
Gibt's halt so, wird halt manchmal so für Effekte benutzt. So
Autolackierung
und sowas, genau. Oder auch CDs sieht man halt auch schön, dass die aus verschiedenen Richtungen dann so in Regenbogenfarben irgendwie schillern und so. Ja, das sind dann halt so, da wird es dann alles gleich noch eine Ecke komplizierter. Also worauf man sich als erstes mal fokussieren sollte, sind halt die selbstleuchtenden Sachen, weil da ist es sozusagen nur eine Unbekannte. Und wenn es dann aber darum geht, auch Druck irgendwie Farb zu managen, dann kriegt man da natürlich eine ganze Menge Unbekannte mehr. Weil beim Druck sind es im Prinzip, also bei gedruckten Farben ist es einmal die Farbe selbst, die bestimmt das Absorptionsverhalten, dann das Papier, auf das man druckt.
Mhm.
Das kann ja auch heller oder dunkler sein oder ein bisschen gelbstichig sein.
Mhm.
Und dann natürlich das Licht, unter dem das irgendwann mal betrachtet wird.
Genau, das ist auch mal wichtig.
Das heißt, beim Druck wird das alles noch eine ganze Menge an Variablen mehr, weil da halt diese ganze Betrachtungssituation viel stärker eingeht als bei selbstleuchtenden Dingen.
Ja.
Die liefern halt im Prinzip immer dasselbe Spektrum. Gut, es gibt nur auch nicht den Monitor, der wirklich perfekt nur selbst leuchtend ist und gar nichts reflektiert. Das heißt, auch da wird meistens die Umgebung des Betrachters irgendwie in den Standards erfasst. Also auch bei Monitoren gibt es da so Standards, wie die Umgebungsbeleuchtung sein soll, damit das wirklich alles exakt kalibriert ist.
Mhm.
Aber das wird dann schon viel zu kompliziert.
Und das ist ja auch gar nicht immer das Ziel, sondern das Ziel war ja quasi in deinen ersten Sätzen beschrieben, man möchte eigentlich nur, dass es überall gleich aussieht. Ne? Und wenn überall die gleiche Abweichung drin ist, wäre auch okay.
Genau, also ja, man will es halt irgendwie kontrollieren können. Also man will sich darüber im Klaren sein, was passiert. Und wenn man dann halt irgendwas weglässt, weil es einem zu kompliziert wird, dann will man das bewusst tun und nicht, weil es irgendwie alles zufällig passiert.
Okay, dann haben wir besprochen, wie das Licht ins Auge kommt, was da so ein bisschen passiert mit den Stäbchen und den Zapfen mit F, wie die Farben, das merken wir uns jetzt. So, und das wird noch irgendwie ein bisschen präprozessiert und dann weiter ins Gehirn. Und
genau, jetzt haben wir also diese Tri-Stimulus-Theorie vor uns, die also uns irgendwie behauptet, drei Werte können das alles abdecken.
Und ist das noch nicht nachgewiesen? Weswegen ist das noch eine Theorie?
Naja, keine Ahnung. Ja, das heißt halt Tri-Stimulus-Theorie. Eigentlich nehmen das alle als gegeben hin.
Okay.
Und da gibt's auch wahrscheinlich schon genug Experimente dazu.
Mhm.
Da sind wir auch gleich bei den richtigen, nämlich die Commission Internationale de l'Éclairage, die CIE abgekürzt, die das nämlich mal gemacht hat. Die hat sich einen sogenannten Normbeobachter geschaffen.
Mhm.
Die hat also irgendwie mehrere, das ist schon eine ganze Weile her, das war irgendwie 1931, glaube ich. Die hat sich also ganz viele Leute eingeladen und denen so verschiedene Farben mit verschiedenen bunten Lichtquellen so vorgeführt und die an einer zweiten Farbfläche mit Reglern so stellen lassen, bis da sozusagen derselbe Lichteindruck entstanden ist zwischen der vorgegebenen Farbe und der Farbe, die sich die Betrachter selbst zusammengebaut haben.
Mhm.
Und danach haben die sozusagen mit diesem Experiment, das haben die mit ganz vielen Leuten und mit ganz vielen Farben gemacht, haben die sozusagen ausgemessen, wie die Empfindlichkeitskurven der Zapfen in den Augen der Leuten sind.
Das ist ja immer ein bisschen auch blöd, ne? Weil das ist ja da, also da auch wieder immer eine menschliche Komponente.
Genau, also es ist wahrscheinlich da auch kein Mensch so richtig gleich.
Ja.
Deswegen muss man das halt irgendwie normen, weil jetzt auch noch sozusagen Farbmanagement für den konkreten Betrachter zu machen, das führt dann halt viel zu weit, weil dann müsste man für jeden Betrachter halt das Auge ausmessen. Und das macht, glaube ich, niemand.
Das lohnt sich nicht.
Genau, wahrscheinlich sind die auch alle ähnlich genug. Also außer die Leute, die halt irgendwie fehlsichtig sind und rot-grün oder gelb-blaue Schwäche oder sowas haben. Oder natürlich gibt's auch noch die ganz Armen, die komplett farbenblind sind.
Es gibt auch die ganz Armen, die ganz blind sind, ne?
Ja gut, für die ist Farbmanagement eher uninteressant, leider. Ja, für die hat man dann, also man hatte halt so diesen Normbetrachter erstellt, und was da im Prinzip rausgekommen ist, sind drei Empfindlichkeitskurven. Das sind also Kurven, die haben auf der X-Achse die Lichtfrequenzen und auf der Y-Achse die Empfindlichkeit abgetragen, und da gibt es drei Kurven, für jeden Zapfentyp eine. Und die gibt sozusagen an, wie stark dieser jeweilige Zelltyp für die bestimmte Frequenz empfindlich ist. Und wenn man jetzt ein bestimmtes Lichtspektrum hat und ermitteln will, wie diese drei Zapfentypen da von diesem Licht stimuliert werden, dann macht man nichts anderes, als dass man das Spektrum nimmt, das mit dieser Empfindlichkeitskurve multipliziert. Also da werden zwei Kurven miteinander multipliziert und dann über die entstehende Funktion wird das Integral gebildet. Und dann hat man eine Zahl, und diese, also eine Zahl für jeden Zapfentyp. Und das ist im Prinzip der Wert, der sozusagen als Zahl, als numerischer Wert der Anregung dieses Zapfens entspricht.
Weißt du, wie man das gemessen hat? Man kann ja schlecht die Zapfen abgreifen im Auge, oder hat man das denn doch irgendwie einfach mal gemacht?
Ja, die haben das so indirekt gemessen, indem die halt den Leuten diese Farbflächen vorgegeben haben und die dann mit drei Normlichtquellen da irgendwie mit Reglern die gebeten haben, sozusagen das so einzustellen, dass da derselbe Lichteindruck, derselbe Farbeindruck rausgekommen ist. Und dadurch haben die das sozusagen indirekt rückwärts reverse-engineert.
Aber wie würde man das machen, denn die auf die einzelnen Zapfen das runterzubrechen oder Zapfenart?
Du hast halt ein definiertes Lichtspektrum, von dem du weißt, wie es aussieht, das kannst du physikalisch messen.
Ja.
Und dann hast du drei andere Lichtquellen mit auch definiertem Spektrum.
Ja.
Und jetzt sagst du den Leuten, sie sollen diese drei in der Intensität so regeln, dass da sichtbar dieselbe Farbe rauskommt.
Ja, okay.
Und dann kannst du mit diesen Spektren und den Intensitätswerten, die die Leute da einstellen, kannst du sozusagen sehen, wie die Abweichung ist zwischen dem eigentlichen Referenzspektrum und dem entstehenden zusammengebauten Spektrum. Und aus diesen Unterschieden kann man dann halt rückwärts ermitteln, okay, dann müssen die Zellen also hier so und so empfindlich sein, damit das noch derselbe Sinneseindruck ist.
Okay. Mhm.
Und das haben die halt so oft gemacht, also dass man das dann halt in der Masse dann statistisch irgendwie rausbekommt, wie diese Empfindlichkeitsfunktionen gewesen sein müssen. Also es muss ein ziemlich umfangreiches Experiment gemacht gewesen sein.
Ja.
Und da waren auch die ganzen Umgebungsbedingungen und so, das war alles genormt. Also da war zum Beispiel auch genormt, dass die Leute also da irgendwie so genau senkrecht auf die Flächen gucken müssen, damit das also auch den richtigen Bereich im Auge betrifft, und dass die auch nur so 2 Grad im Blickfeld die Lichtfläche da groß sein darf, damit das wirklich nur die Zapfen abdeckt und sowas. Also da ist ganz viel irgendwie an Randbedingungen genormt gewesen. Und deshalb ist dieses Experiment dann auch schon so alt und wahrscheinlich aufgrund des Aufwandes dann nicht wiederholt worden. Also ich habe nur gehört, dass es dann irgendwann später nochmal ein zweites Experiment gab, wo man dann statt 2 Grad irgendwie 10 Grad Öffnungswinkel genommen hat, und da kamen dann auch tatsächlich andere Kurven raus. Also das ist alles ziemlich kompliziert, und schon da ist wahrscheinlich ein bisschen, muss man schon mit Unschärfe rechnen.
Ja, und vor allen Dingen, genau, solche optimalen Bedingungen hat man ja auch nie im echten Leben sozusagen, dass diese Referenzwerte, die man denn da hat,
ja,
einem stimmt, auch nur sehr wenig irgendwie Hilfestellung geben im echten Leben, ne?
Naja, sie helfen halt, weil man dann halt, wenn man schon mal anfängt, das Ganze irgendwie aufzubauen, dann sollte man halt mit so wenig Fehler wie möglich anfangen und deshalb halt alles am Anfang mal ganz aufwendig durchgemessen und so eine Normkurven ermittelt.
Okay, und das haben jetzt diese ECI gemacht?
CIE.
CIE,
genau. Die haben das gemacht, und die haben jetzt also sozusagen damit eine Methode entwickelt, wie man aus einem gegebenen Lichtspektrum diese drei Zahlen ermitteln kann. Diese drei Anregungszustände von den Zapfen. Und diese drei Zahlen nennt man jetzt einfach Groß X, Groß Y und Groß Z, nämlich Groß X für den Rotanteil, Y für den grünen Wert und Z für den Blauwert. Und dann haben wir schon den ersten Farbraum, nämlich den CIE XYZ Farbraum.
Der quasi heutzutage auch dann als RGB.
Genau, das ist ein Farbraum, der im Prinzip absolut die physikalische Darstellung des Lichtes widerspiegelt, wie sie, wenn sie aufs Auge trifft, auf das Normauge trifft, was sie da für einen Reiz hervorruft.
Aber der der bildet ja eine Farbe nicht eindeutig ab, oder? Also das heißt, eine Farbe könnte auch mehrere, in dieser Darstellungsart mehrere Darstellungen haben, weil wir ja vorhin gesagt hatten, dass der gleiche Farbeindruck auch über unterschiedliche spektrale Anregungen und Verschiebungen da im Auge erhalten werden kann.
Das ist da im Prinzip schon drin. Also es gibt mehrere Lichtspektren, die auf demselben XYZ-Punkt landen. Das ist genau die Metamerie. Also es gibt verschiedene physikalische Zusammensetzungen von Licht, die dieselbe sichtbare Farbe ergeben. Aber im Prinzip ergibt der CEXYZ-Farbraum, der enthält alle prinzipiell durch das Auge wahrnehmbaren Farben und der enthält auch in den Randbereichen eine ganze Menge an Farben, die wir eigentlich gar nicht sehen können. Also es gibt XY- und Z-Werte, die sind unmöglich sozusagen. Also die sind insofern unmöglich, weil man kann halt nicht den einen Zelltyp irgendwie ganz stark und den anderen gar nicht anregen, weil sich deren Bereiche überlappen. Und deswegen ist sowas wie halt irgendwie, also die Wertebereiche sind jeweils von 0 bis 1 für x, y und z. Also ja, sowas wie x gleich 1 und alles andere 0. Das würde halt nicht gehen, weil es gibt kein Spektrum, was nur die roten Zellen anregt, aber die grünen gar nicht, weil sich die Bereiche von den Zellen halt überlappen. Also in diesem Farbraum, also in diesem Würfel, x, y, z mit 0 bis 1 ist ja ein Würfel, in diesem Würfel gibt es halt ganz viele Punkte, die für das Auge eigentlich nicht sichtbar sind, die also unmögliche Werte sind. Aber wir können vielleicht das so ein bisschen...
Aber warte mal, sichtbar werden sie ja schon, sind nur nicht...
Ja, stimmt. Also wir erleben da einen Sinneseindruck, wenn so ein Licht ankommt. Aber der entspricht halt nicht x gleich 1, y, z gleich 0.
Ja, genau.
Sondern das Auge würde da halt irgendwas anderes sehen.
Genau.
Ja, also wir können ja mal ein bisschen so uns dreidimensional vorstellen. Also es ist halt ein Würfel in x, y und z Richtung, jemals von 0 bis 1. Was klar ist, ist, dass bei 000 immer schwarz liegt. Das ist sozusagen auch die einzige Farbe, die in allen Farbräumen der Welt irgendwie übereinstimmt.
Also sozusagen Licht aus.
Genau. Und das ist wirklich klar physikalisch definiert, einfach kein Licht ist schwarz und das ist immer gleich.
Ist schwarz eine Farbe?
Ja, das ist nur so eine künstlerische Diskussion schon fast. Also normalerweise nennt man es ja eine unbunte Farbe, also auch so die Graustufen. Also demzufolge ist es ja eine Farbe, weil wenn man es unbunte Farbe nennt, dann ist es eine spezielle Farbe. Es gibt aber halt auch Leute, die sagen, nee, die Graustufen sind keine Farben und nur die anderen Sachen sind Farben. Also ich finde das immer vom mathematischen Standpunkt her, würde ich das lieber so definieren wollen, dass das auch alles Farben sind. Also wenn man einfach sagt, Farbe ist der Sinneseindruck, der im Auge entsteht, dann ist das halt auch eine Farbe, weil das ist ein konkreter Sinneseindruck, der da entsteht. Deshalb würde ich also auch die Graustufen da erstmal dazu zählen wollen. Und dann halt mit der speziellen Auszeichnung, es gibt unbunte Farben.
Okay, unbunt heißt?
Unbunt würde in dem Fall heißen, im XYZ-Farbraum gesprochen, dass sie auf der Raumdiagonalen liegen, wo die Grauwerte drauf sind. Also es gibt ja in diesem Würfel jetzt irgendwo die Stelle, die wir als weiß wahrnehmen.
Das ist 111.
Das ist, glaube ich, komischerweise nicht 111, sondern das ist irgendwas mit 0,3. Ja, das habe ich mir hier notiert, da kommen wir später noch zu,
okay,
wo das genau liegt. Aber es gibt eine Diagonale durch den Raum durch, wo die ganzen unbunten Farben sozusagen, also die ganzen Grauwerte drauf liegen. Da fängt bei 0 an und geht dann irgendwie da so schräg durch. Ja, das ist also so, wenn man sich diesen Raum so vorstellt, ja, wir haben halt in die eine Richtung wird es immer röter, in die andere immer grüner, in die andere immer blauer und in der diagonalen Richtung irgendwo geht's Richtung weiß. Und an der unteren 000-Spitze ist das schwarz. So, damit man sich das jetzt nicht immer alles dreidimensional diskutieren muss, gibt es auch einen ganz typischen definierten Schnitt durch diesen Raum, der das auf zwei Dimensionen zurückfährt. Und zwar, wenn wir die Werte auswählen, wo x plus y plus z gleich 1 ist. Das selektiert eine Ebene aus diesem Würfel. Das schneidet die Achsen immer beim jeweiligen 1-Wert und liegt da halt so schräg drin. Wenn man diesen Würfel an dieser Stelle durchschneidet, dann bekommt man ein zweidimensionales Bild auf dieser Ebene. Und wenn man da jetzt die Farben abträgt, die wirklich für das Auge möglich sind, dann bekommt man dieses berühmte oder mehr oder weniger berühmte Schuhsohlendiagramm. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, das kann man auch googeln, wer das sehen möchte. Da sucht man einfach nach Chromaticity Diagram, also CIE, Chromatizitätsdiagramm heißt das ganz ausführlich. Mhm. Und das sieht so aus, dass es halt zwei Achsen hat. Und da liegt so eine Hufeisen- oder eben schuhsohlenförmige Fläche drin, die die sichtbaren Farben enthält.
Mhm.
Und die hat links unten ist rot und dann geht das in so einem großen Bogen oben rum über die Grüntöne und rechts liegen dann die Blautöne. Und dann gibt es so eine Linie, die das dann unten wieder abschließt von Blau zurück nach Rot. Dieses Diagramm wird ganz oft benutzt, um so Farbräume darzustellen, weil man halt, wenn man das irgendwie ausdrucken will, dann kann man zweidimensionale Sachen halt irgendwie besser abbilden.
Mhm. Aber welche Art, also du hattest ja gesagt, dass du bestimmte Farben da darstellst, nämlich alle die, wo X plus Y plus Z 1 ergeben?
Genau.
Was macht diese Farben jetzt so besonders? Ist das ein Ausschnitt von allen möglichen Farben, ne?
Genau, das ist ein Ausschnitt. Man muss sich das dann eigentlich so vorstellen, dass man nicht nur so den Schnitt an genau dieser Stelle betrachtet, sondern dass man alle Farben sozusagen auf diese Ebene projiziert sich vorstellen kann.
Mhm.
Also man guckt da sozusagen, wenn man sich die Fläche so vorstellt, die geht da halt so schräg durch den Würfel durch. Mhm. Und man muss sich jetzt quasi vorstellen, man wäre an der 111-Spitze und würde von dort aus auf diese schräge Fläche gucken.
Mhm.
Dann guckt man so genau entlang von der Grauwertdiagonalen. Oder, naja, die ist nicht ganz da, sondern jetzt kann ich es ja verraten. Die liegt also in dieser Ebene bei 0,3, 0,3.
Mhm.
Die ist da also irgendwie so schräg drin. Und alle anderen Farben sind jetzt im Prinzip, also was ein Punkt auf dieser Ebene ist, ist in Wahrheit im Raum eine Diagonale.
Mhm. Genau, und weil die Ebene sozusagen die Diagonale da schneidet, ist es da
genau.
Der Punkt, ja.
Genau. Und was man sich jetzt so vorstellen kann, ist, dass entlang von dieser einen Diagonale, wenn man also in dieser Schuhsohlenebene sich einen Punkt auswählt, mhm. der also in Wahrheit im Dreidimensionalen eine ganze Diagonale ist, entlang dieser Diagonalen ändert sich nur die Helligkeit,
mhm.
während die Sättigung und der Farbton gleich bleiben. Das heißt, was man jetzt auf dieser Schuhsohle hat, ist sozusagen eine Achse, oder na, nicht eine Achse, aber dass man eine Abtragung hat von allen möglichen Sättigung und Farbpaaren. Nur die Helligkeit ist wegabstrahiert.
Okay.
Mhm. Und das macht diese Ebene halt so ein bisschen anschaulich, dass da halt sozusagen sämtliche Farben im Prinzip drauf sind, nur halt die Helligkeiten fehlen.
Mhm.
Die Helligkeitsinformation, die stimmt halt nicht.
Kannst du das nochmal, da hatten wir beim Film oder Video-Encoding hatten wir darüber schon gesprochen, dass die für das Auge die Farbton plus Helligkeit auch sehr wichtig sind. Also dass da gar nicht so wichtig ist, welche Farben das war. Irgendwie sowas war das doch, ne?
Ja, genau. Also das menschliche Auge ist halt für Helligkeitsinformationen empfindlicher als für Farbinformationen. Deshalb wird das oft auch zur Kompression benutzt.
Mhm.
Und deshalb sind so Farbräume, wo sozusagen die Helligkeit und die Farbigkeit separiert sind, die sind immer gut geeignet für Kompression.
Mhm.
Das ist dann später ein Grund, wenn wir von RGB auf YUV übergehen.
Genau.
An dieser Stelle ist im Prinzip das sowas Ähnliches passiert. Also wir haben jetzt hier aus dem XYZ-Farbraum einen transformierten Farbraum uns sozusagen überlegt, wo wir zwei Koordinaten in dieser Schuhsohlenebene haben und die Helligkeit.
Mhm.
Und das ist im Prinzip, am Ende ist es derselbe Farbraum, er ist nur anders dargestellt.
Okay. Mhm.
Und
das lässt sich auch verlustfrei alles hin und her.
Genau, das lässt sich dann noch verlustfrei hin und her organisieren. Dieser neue Farbraum, den wir jetzt haben, der also sozusagen die Schuhsohle enthält und den Helligkeitswert, den nennt man dummerweise auch CIE XYZ, aber mit kleinem XY und Z.
Ah, na klar.
Mhm. Also wer das mal irgendwo geschrieben sieht, das sind tatsächlich verschiedene Dinge. Also die mit groß XYZ ist das wirklich der Würfel, den wir ursprünglich diskutiert hatten mit den Tristimulus-Werten.
Mhm.
Und klein XYZ ist halt die Transformation auf diese eine Ebene plus die Helligkeit.
Mhm.
Und da gibt's noch andere, es gibt noch andere Transformationen von diesem CIE-Farbraum. Es gibt noch CE Lab, also LAB, der transformiert das irgendwie auch auf eine Helligkeit und zwei Farbdifferenzwerte. Der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig definiert, so mit Wurzeln und so. Das dient hauptsächlich dazu, dass in dem Lab-Farbraum die Abstände ungefähr metrisch sein sollen. Also dass sozusagen gleiche Abstände im Lab-Farbraum vom menschlichen Betrachter auch als gleichen Farbunterschied wahrgenommen werden.
Mhm.
Weil das menschliche Sehen halt sehr nicht linear ist. Und in dem XYZ-Farbraum gibt es halt sozusagen da Probleme mit den Abständen.
Mhm.
Also da sind halt die Abstände zwischen manchen Farben werden da als unterschiedlicher wahrgenommen als an anderen Stellen von dem Farbraum. Und das versucht diese Lab-Transformation ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Also CE Lab ist auch was, was man hin und wieder mal hört, so als Arbeitsfarbraum in irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen wird es teilweise verwendet.
Mhm.
Und der hat halt den Vorteil, dass er gleichabständig ist.
Du hast jetzt gesagt, auch die Farbwahrnehmung ist nicht linear. Wie würdest du sie denn anders beschreiben? Oder kann man die irgendwie mathematisch relativ leicht vorstellbar beschreiben?
Da sind einige Exponentialfunktionen drin, deshalb wird da halt auch oft exponentiert oder Wurzeln gezogen.
Mhm.
Da kommen wir dann später noch dazu, wenn wir über Gamma reden.
Okay.
Aber das würde ich noch ein bisschen
hinauszögern.
Ein kleines bisschen hinauszögern.
Okay. Wollen,
genau. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zu der Schuhsohle kommen. Also dieser Schnitt durch den XYZ-Farbraum an der Ebene X plus Y plus Z gleich 1. Die Schuhsohle hat halt an ihrem Rand, wie schon gesagt, von links unten rot, über oben grün und rechts blau, hat die so eine Hufeisenform, hat ganz außen am Rand die gesättigten Farben und weiter innen in die Schuhsohle rein, also innerhalb der Schuhsohle liegen die ganzen sichtbaren Farben,
mhm,
und nach innen hin wird's dann immer unbunter. Ganz in der Mitte, also bei 0,3, 0,3 in dieser Darstellung, da liegt genau weiß, beziehungsweise wir haben ja jetzt gelernt, dass das in Wahrheit ein Strahl ist, also das ist genau der Strahl von schwarz nach weiß, der da diese Schuhsohlenebene schneidet. Und dann gibt's unten diese Linie von blau zurück nach rot,
mhm,
die sozusagen auch eine Begrenzungslinie des vom menschlichen Auge sichtbaren Lichts darstellt, aber die in der Natur eigentlich keine sinnvolle Entsprechung hat. Das ist diese sogenannte magische Purpurlinie, also die heißt nur Purpurlinie, und die ist insofern magisch, als dass es ja Purpur keine reine Farbe ist im Lichtspektrum. Also Rot ist ja eine Farbe, die tatsächlich im Spektrum vorkommt, und dann geht es halt über Grün nach Blau.
Mhm.
Aber dieser Weg zurück von Blau nach Rot, der für das menschliche Auge auch so einen sanften Übergang darstellt,
mhm,
der diesen Kreis sozusagen voll macht, der existiert in der Natur so ja nicht, weil die Purpurfarben sind ja alle Mischfarben aus Rot und Blau.
Mhm. Mhm.
Und das liegt halt daran, dass das Spektrum halt linear ist, aber wir sozusagen alle Farben, die sozusagen zwischen den Zapfen irgendwo dazwischen liegen, also es gibt halt den Zapfentyp für Rot und dann wandert das langsam über Gelb nach Grün, dann wird der nächste Zapfentyp am meisten angeregt und dann wandert das von Grün so über die Cyantöne nach Blau, dann, mhm, wird der nächste Zapfentyp angeregt.
Da gehst du jetzt quasi das Lichtspektrum durch.
Gerade. Genau, mhm, und dann geht es halt wieder zurück über die Purpurtöne und dann wird plötzlich wieder der rote Zapfentyp angeregt. Also für uns ergibt das so eine Art Kreis und deshalb wird es halt auch oft von so Farbtheoretikern werden ja die Farben auch oft so in Kreisform irgendwie so geschlossen dargestellt, aber das Spektrum in der Physik ist halt kein Kreis, sondern ist linear und deshalb gibt's da diesen einen Übergang von Blau zurück nach Rot, der halt da so ein bisschen besonders ist. Und der ist auch in diesem Diagramm besonders, weil der ist halt im Gegensatz zu dieser Hufeisenform, ist das halt unten dann wirklich eine glatte Linie.
Mhm, mhm.
Ja, dann kann man noch sagen zu diesem Schuhsohlendiagramm, wenn man sich zwei Farben wählt in dieser Darstellung, dann liegen alle Mischfarben, die man aus diesen zwei Lichtquellen bilden kann, die liegen alle auf der Linie zwischen diesen beiden Punkten.
Mhm.
Also das sind alles immer glatte Linien. Und wenn man sich jetzt drei Farben wählt, dann ist das sozusagen ein Dreieck. Und alle Farben innerhalb dieses Dreiecks kann man aus Mischung dieser drei Farben erstellen.
Je nachdem, wie stark man die Lichtquellen
auftritt. Genau, je nachdem, wie stark man die auftritt.
Mhm.
Und das hilft uns jetzt, um dann den nächsten Schritt zu gehen und zu tatsächlichen Arbeitsfarbräumen oder zu tatsächlichen definierten Farbräumen irgendwie überzugehen. Also was man ja jetzt machen könnte, ist, wir haben jetzt diesen XYZ-Farbraum, in welcher Darstellung auch immer, ob als Lab oder als klein XYZ, das, mhm, ist ja letzten Endes immer derselbe Raum, nur halt anders Koordinaten transformiert. Wir könnten ja jetzt einfach sagen, wir geben einfach im Rechner immer alle Farben in XYZ Tristimulus-Werten an und sind fertig. Mhm. Und dann muss halt das jeweilige Ausgabegerät das irgendwie versuchen, so gut es kann, abzubilden, dass das Spektrum wirklich so rauskommt, dass es diesen Sinneseindruck im Auge hervorruft. Und dann ist alles gut.
Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch 2013 so erwartet.
Genau. Also es gibt genau eine Anwendung, die mir bekannt ist, die das so macht. Und das sind die digitalen Filme im Kino. Mhm. Die Digital Cinema Packages, die sogenannten DCPs, die benutzen tatsächlich den XYZ-Farbraum. Mhm. Also die geben auch ein Triple pro Pixel an. Und jedes dieser Werte gibt halt die Groß X, Groß Y und Groß Z Koordinate in diesem Farbraum wieder.
Ja.
Mit anderen Worten, man kann in einem digitalen Kinofilm auch Farben kodieren, die das menschliche Auge so eigentlich gar nicht wahrnehmen kann.
Mhm.
Aber die wollten halt wirklich den gesamten sichtbaren Farbbereich abdecken können und haben sich halt für diesen größten aller sinnvollen Farbräume entschieden.
Ja.
Und die konkreten Beamer müssen das dann halt irgendwie versuchen, so darzustellen, wie sie es halt, so gut wie sie es können.
Mhm.
Das ist die eine Anwendung, die mir bekannt ist, die das tatsächlich so macht. Alle anderen benutzen reduzierte Farbräume.
Warum? Weil das sonst so aufwendig ist, oder?
Genau, der Grund ist wahrscheinlich einmal historisch begründet, dass man halt früher diese ganze Theorie überhaupt nicht betrieben hat, sondern bei den ersten Monitoren, da hat man halt irgendwelche rot, grün und blau Pixel eingebaut und die halt irgendwie ansteuern wollen und hat da halt im Prinzip die drei Werte, die da in den Bildern gespeichert waren, direkt irgendwie auf den Monitor gegeben und es hat dann irgendeinen Farbeindruck ergeben. Und so nach und nach hat man dann gemerkt, naja, wir müssten das mal alles auf solide Basis stellen und hat das dann halt irgendwie genormt und hat gemerkt, okay, also dieser konkrete Phosphor, für den wir uns damals entschieden haben, der entspricht also folgenden Werten und das deckt halt bei weitem nicht den gesamten XYZ-Raum ab, sondern einen viel kleineren Bereich. Und dann ist es natürlich auch Unsinn, die Sachen immer in dem größten möglichen Farbraum zu speichern, weil dann müsste man immer sehr viele Bits spendieren, um die nötige Auflösung zu erreichen, um diesen Farbraum wirklich so fein abbilden zu können, dass man den Bereich, den das Gerät dann wirklich darstellen kann, dann
nicht auch ausnutzt.
Genau, dass man das nicht, dass das nicht zu grob wird.
Ja.
Und das Gerät dann da Farbstufen anzeigen muss oder sowas, weil die Auflösung in der Farbtiefe einfach nicht da ist.
Mhm.
Also man will das halt ein bisschen schon auf die Geräte abstimmen und deswegen hat man sich halt überlegt, wir verwenden zu diesem CIE-Farbraum, der also absolut die physikalische Realität darstellt, den ergänzen wir um gerätespezifische Farbräume.
Okay.
Also Farbräume, die auf konkrete Geräte ausgerichtet sind oder auf konkrete Anwendungsfälle genormt sind.
Mhm.
Genau. Und das sind dann meistens primär irgendwelche RGB-Farbräume.
Also was ja ein und für sich so ein XYZ-Farbraum auch ist.
Genau.
Nur dieser damit RGB ist dann gewiss abgespeckt.
Genau, damit man halt nicht durcheinander kommt, heißt das eine halt XYZ und das andere RGB.
Okay.
Im Prinzip ist das aber auch, ja, genau. XYZ ist ja eigentlich auch rot, grün und blau.
Okay.
Das heißt, wenn man jetzt einen konkreten, so einen gerätespezifischen Farbraum definieren will, dann braucht man erstmal drei Primärfarben. Also die Punkte im XYZ-Raum, die den roten, den grünen und den blauen Pixeln entspricht. Also wenn wir jetzt mal uns dieses Beispiel Monitor-Darstellungsgerät mal so ein bisschen hernehmen wollen, weil das halt, wie gesagt, die wenigsten Variablen hat. Das leuchtet selbst, das heißt, da gibt es keine Einflüsse oder nur geringe Einflüsse vom Umgebungslicht. Wir haben also uns irgendwelche Farben für unsere drei RGB-Subpixel gewählt und diese Farben misst man dann halt einmal aus und guckt, wo die in XYZ liegen.
Mhm.
Das heißt, wir haben da jetzt drei Punkte in diesem XYZ-Farbraum. Wie schon gesagt, da gibt es in der Schuhsohle dann ein Dreieck.
Genau.
Und alle Farben innerhalb sind darstellbar. Das Schwarz ist klar definiert, das ist immer XYZ gleich 0 und das wird bei diesem Monitor wohl auch so sein, dass wenn da alles aus ist, dass dann kein Licht kommt. Also das sollte so ein bisschen, das nimmt man meistens so vereinfachend an, dass das so ist. Es
ja.
gibt natürlich auch Monitore, wo das nicht wirklich so ist, die also kein perfektes Schwarz darstellen können, aber das ignorieren die Farbräume
eigentlich. Das sind ja eigentlich so bis jetzt die meisten eigentlich immer gewesen, ne? Dass auch wenn das Bild ganz schwarz war, dann hat man immer noch, also dann hat quasi das
immer noch das, so ein bisschen Restlicht.
das Display zugemacht, also das von hinten ist kein Licht mehr durchgefallen, aber so ein bisschen, genau, der, so einen weißen Film über dem Monitor hat man immer noch gesehen und das wäre ja jetzt weg bei diesen AMOLEDs.
Genau, also die wirklich selbstleuchtenden Sachen oder auch früher der Phosphor, der dürfte eigentlich auch, wenn man komplett schwarz angezeigt hat, nicht mehr leuchten. Wenn der natürlich ein bisschen die Bildröhre
überstrahlt,
unschön kalibriert ist, genau, dann kann das sein, dass da auch ein bisschen was leuchtet. Mhm. Genau, die neuen selbstleuchtenden Pixel, also auch die alten Plasma-Monitore sollten eigentlich komplett dunkel sein. Mhm. Und mit AMOLEDs sollte das eigentlich auch so sein.
Aber bestimmt. Dafür ist bei AMOLED ist nicht mehr weiß, ganz weiß, glaube ich.
Naja, was genau weiß ist, ist sowieso so eine Frage. Also während das Schwarz physikalisch ja ziemlich
leicht
zu definieren ist, ist die Frage, welcher Sinneseindruck ist nun eigentlich weiß, ist nicht ganz so einfach.
Vor allen Dingen, weil auch weiß nicht gleich weiß ist, ne?
Genau, also eigentlich könnte man jetzt denken, wir haben jetzt unsere drei Primärfarben gewählt. Im XYZ-Raum sind das also drei Punkte. Das heißt, wir können jetzt drei Vektoren bilden, jeweils vom Ursprung zu je einem dieser Punkte und können da jetzt ein bisschen Vektoraddition machen. Mhm. Also wenn wir den Vektor von Rot und den Vektor von Blau zum Beispiel addieren würden, dann würden wir an dem Punkt rauskommen, wo Magenta liegen muss.
Mhm, genau.
Und so weiter. Und wenn wir zu dem Magenta-Punkt dann noch den grünen Vektor addieren, dann müssten wir zu dem Punkt kommen, wo weiß liegt.
Genau.
Damit ist natürlich aber jetzt schon klar, dass je nach Wahl der Primärfarben unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Stellen für weiß rauskommen werden. Also unterschiedliche Monitore mit unterschiedlichen Primärfarben werden unterschiedliches Weiß haben.
Ja, solange denn quasi die Dreiecke nicht deckungsgleich sind, ne? Und
genau.
Man irgendwie da auch
genau.
Hin und her rechnen würde. Ja, okay. Mhm.
Genau. Das heißt, wir haben sozusagen keine wirklich gute greifbare Definition für Weiß. Also es gibt natürlich eine physikalische, die einfach sagt, bei den ganzen unbunten Lichtspektren sind einfach alle sichtbaren Farben gleich vertreten.
Mhm.
Also es sind so flache Spektren, wo also keine Farbe irgendwie besonders raussticht.
Okay. Mhm.
So wäre es physikalisch definiert. Für den Menschen sind aber je nach Gemütslage verschiedene Sachen als weiß einzustufen. Also es gibt halt gelbstichigeres Weiß und es gibt blaustichigeres Weiß. Und das Dumme ist, man gewöhnt sich da als menschlicher Betrachter auch relativ schnell dran und empfindet die dann halt als weiß. Und wenn man dann aber auf einen anderen Monitor guckt, der einen anderen Farbstich in seinem Weiß hat, dann sieht man diesen Farbstich für eine Weile. Und irgendwann hat man sich wieder dran gewöhnt. Also das menschliche Auge gewöhnt sich relativ schnell an verschiedene Weißeindrücke.
Mhm.
Also das merkt man halt zum Beispiel auch, dass das Tageslicht draußen im Freien einen viel höheren Blauanteil im Spektrum hat als künstliche Beleuchtung im Innenraum.
Mhm.
Und trotzdem gewöhnt man halt sich halt an beide Situationen nach einer Weile und empfindet dann ein weißes Papier in beiden Beleuchtungsumgebungen als weiß. Weil das Auge halt kein absolutes Kolorimeter ist, sondern da immer relativ viel Anpassung stattfindet an die tatsächlichen Umgebungsbedingungen. Und deshalb ist Weiß immer so eine Frage.
Eine Definition abseits des dummen Menschen sozusagen oder des flexiblen Menschen kann man vielleicht auch besser sagen. Wie wäre die Definition Weiß? Hast du gesagt, unbunte Farben mit gleichvertreten sein aller.
Genau, das wäre sozusagen die ganz reine Lehre.
Und aber auch auf maximaler Helligkeit denn, oder?
Ja, die maximale Helligkeit gibt's ja eigentlich in dem Sinne nicht.
Ist das nicht auch auf einer Skala von 1 bis 0?
Also im XYZ-Farbraum, das stimmt, da gibt's natürlich den Punkt, wo dann irgendwann einfach die Kante von diesem Würfel erreicht ist.
Mhm.
Aber prinzipiell in der Realität kann man das halt immer weiter aufdrehen. Und da gibt es eigentlich keine Grenze. Irgendwann übersteuern dann halt die Zellen im Auge und liefern dann denselben Eindruck.
Okay.
Und
irgendwann bist du blind, ja?
Ja, irgendwann übersteuern die dann halt nicht nur, sondern gehen kaputt.
Oh.
Der Weißpunkt selber, der sich also ergibt, wenn man diese Vektoraddition durchführt, landet man ja bei irgendeinem Punkt in dem XYZ-Raum, den so nennt man dann eben Weißpunkt. Und den kann man auch noch anders darstellen oder anders bezeichnen, nämlich anhand der sogenannten Farbtemperatur. Das genau. ist im Prinzip das, worüber wir gerade eben schon so informell gesprochen haben, dass es halt bläulicheres Weiß und gelblicheres Weiß gibt. Die Definition, das ist dann wieder was für die Physiker, ist irgendwie anhand des sogenannten hypothetischen schwarzen Strahlers irgendwie definiert. Das ist also ein Körper, der nur Licht emittiert und wenn man ihn von außen beleuchtet, überhaupt nichts reflektiert. Also der komplett alles absorbiert, was von außen reinkommt. Und sozusagen das Einzige, was er an Licht absondert, ist das, was er selber erzeugt. Mhm. Das ist also ein Körper, der existiert in der Realität nicht. Das ist nur so ein hypothetisches Konstrukt, um das irgendwie zu erklären. Und man kann irgendwie, das weiß ich nicht genau, wie das geht, kann man aus einer konkreten Temperatur dieses Körpers das Spektrum ermitteln, was der emittiert. Weil das Interessante am schwarzen Strahler ist nämlich, dass dem sein Abstrahlungsverhalten komplett unabhängig vom Material ist. Das ergibt also die Theorie, wenn man das irgendwie so durchrechnet. Mhm. Dann, wenn der überhaupt nichts reflektiert, alles absorbiert, was reinkommt, dann ist sozusagen das Material irgendwie irrelevant.
Genau, würde man ja auch gar würde man ja nicht wahrnehmen können, weil es ja nicht genau. reflektiert. Ja, genau.
Genau. Und deswegen ist das halt ein Körper, der sozusagen dessen Spektrum, was der abstrahlt, nur von seiner Temperatur abhängt.
Und
damit, das verstehe ich selber auch nicht mehr genau.
Damit
das
ist dann aber
den Physikern einfach glauben.
Damit ist dann aber auch tatsächlich die Temperatur gemeint, wie warm es ist.
Genau.
Umgebungstemperatur.
Die Temperatur dieses Körpers.
Ja, okay.
Genau. Also die thermische Strahlung, die er aufgrund seiner Temperatur absondert. Die okay. ist bei den geringeren Temperaturen natürlich im Infrarotbereich, so wie man das vom Herd oder so gewöhnt ist. Und wenn der dann aber richtig heiß wird, dann kommt halt auch die thermische Abstrahlung irgendwann in den Bereich des sichtbaren Lichts, was man ja so von Stahl oder so kennt. Ne? Mhm. Wenn er richtig heiß ist, dann kann man das sehen, die Wärmestrahlung.
Genau, von Glüte.
Und genau das ist halt, der schwarze Strahler macht das eben auch. Und er macht das halt ganz exakt, weil er halt überhaupt nichts reflektiert. Und deswegen kann man anhand der Temperatur des schwarzen Strahlers auch die Weißpunkte klassifizieren. Mhm. Und da gibt's halt so verschiedene typische Temperaturen, die man so nimmt. Zum Beispiel der D65 Weißpunkt ist der, den so, also es gibt da so eine ganze Reihe von definierten Punkten, so D50 und D55 und D65 und 75, die so im fotografischen Umfeld benutzt werden. An manchen Kameras kann man auch die Farbtemperatur in Kelvin einstellen. Mhm. Die 65, also die D65 entspricht zum Beispiel, man würde jetzt eigentlich denken 6500 Kelvin, aber es sind lustigerweise 6504 Kelvin, wie ich lernen musste. Hm. Was daran liegt, dass als die Farbpunkte definiert wurden, also die Weißpunkte, galten noch veraltete Werte für so diverse Planck'sche Konstanten. Die wurden dann irgendwann später aktualisiert und deshalb sind die Weißpunkte jetzt so bei so komischen Temperaturen gelandet.
Okay, hat man nicht neu definiert, sondern musste man nachziehen.
Musste man dann neu ausrechnen und da kam man dann halt auf 6504 Kelvin. Also die haben jetzt so ganz krumme oder so leicht krumme Werte. Eigentlich ist D65 halt 6500 Kelvin mal gewesen und D75 7500 und so weiter.
Das ist ja schon relativ warm auch dann, ne?
Genau, also der D65 ist der Weißpunkt, der so ungefähr das Weiß ergibt, was Tageslicht im mittleren Breiten um die Mittagszeit hat. Mhm, okay. Also das ist schon, ja, das ist halt so ein Weiß, da kann man sich was drunter vorstellen.
Okay.
Die kleineren Werte sind dann halt die eher wärmere Weißtöne sind. Also D50 ist halt dann schon eher so Halogenbeleuchtung oder sowas wahrscheinlich. Und D75 ist dann halt schon wirklich gleißend hell bis bläulich.
Also das ja auch, du hast ja gesagt, aber vorhin Tageslicht hat eher diesen Blaustich.
Genau. Ja. Genau, Blau hat halt Tageslicht hat mehr Blauanteil und aber Glühbirnenlicht hat mehr Rotanteil.
Aber wenn dieser schwarze Strahler nur ein theoretisches Konstrukt ist, wieso hat er denn überhaupt eine Reaktion auf Farbe, auf Temperatur, meine ich?
Naja, der hat halt ein Abstrahlverhalten, je nachdem, wie warm der ist.
Haben die Theoretiker sich jetzt ausgedacht?
Genau, das haben die wahrscheinlich, das wird sich aus deren Formeln irgendwie so ergeben, dass das so sein muss.
Okay. Mhm.
Damit das Weltbild funktioniert.
Ja.
Also was wir an der Stelle nur mitnehmen müssen, ist halt, dass man Weißpunkte auch in Kelvin angeben kann. Mhm. Und dass das über diesen schwarzen Strahler definiert ist. Also wenn man das irgendwo sieht, dass man so Weißpunkt in Kelvin angibt oder halt mit diesen Kürzeln, also die D65 oder sowas, das ist, was ja im Prinzip auch Kelvin-Zahlen entspricht, dann liegt das daran, dass das halt einfach nur eine andere Schreibweise für diese XYZ-Punkte für mögliche Weißwerte sind.
Genau, das kann man ja immer so ein bisschen am Monitor auch, da wer da schon mal rumgespielt hat, bisschen ausprobieren. Da kann man ja Rot-Grün-Blau-Komponenten immer ein bisschen justieren und
genau.
und dann haben die meistens auch noch so ein paar Farb-Temperaturprofile.
Genau.
Und da kannst du dann auch irgendwie 6500 und 7500 und was da nicht alles gibt.
Das ist bei vielen Monitoren möglich, das ist aber meistens nur Schaumschlägerei, weil die halt einfach nur die Ansteuerung der Pixel ändern können. Das ist ja die einzige Variable, die sie haben,
ja,
sozusagen. Wenn sie es korrekt machen wollten, müssten sie sozusagen die Farbigkeit des Hintergrundlichtes ändern. Was ja eigentlich bei den meisten Monitoren rein technisch schon gar nicht geht. Das geht im Prinzip nur bei Monitoren, die LED-Hintergrundbeleuchtung verwenden und verschiedene, also die wirklich RGB-LEDs benutzen.
Mhm.
Die gibt's eigentlich nicht mehr. Heutzutage verwenden eigentlich alle Monitore so phosphorbeschichtete LEDs von einer Farbe. Also es sind sozusagen, ich glaube, das sind bläulichere LEDs, die aber noch mit so einer Phosphorschicht beschichtet sind, die dann halt den Gelbanteil ergänzt, sodass da ungefähr weiß rauskommt, also ein ausgewogenes Spektrum rauskommt.
Mhm.
Aber das ist nur ein LED-Typ in den meisten LED-Monitoren heutzutage. Es gab mal eine Weile lang auch wirklich Monitore mit RGB-Backlight. Und die waren wirklich in der Lage, die Farbtemperatur direkt im Hintergrundlicht einzustellen. Heutzutage ist das dann halt wirklich eigentlich, wenn man diese Einstellungen sieht, dann ändern die meistens nur die Ansteuerung der Pixel und verschenken damit sozusagen darstellbaren Farbraum.
Naja, also das ist ja auch nochmal ein relativ großes Feld, wie denn tatsächlich die Farben auf so einem Monitor oder auf so einem Anzeigegerät hergestellt werden. Da gab es früher ja diese Kathodenstrahler.
Genau.
Und das war dann auch lange das Einzige, was es da gab, glaube ich. Und irgendwann ist man dann da auf Leuchtdioden bekommen und da gibt's jetzt mit Leuchtdioden Hintergrund und was gab's denn da noch irgendwie
die CCFLs, die Kaltkathoden fluoreszierenden Lichter.
Dann gibt's jetzt AMOLEDs.
Genau.
Diese organischen.
Das sind halt dann die wirklich selbstleuchtenden Sachen. Also die LCD-Technik ist halt immer, wir haben ein Hintergrundlicht und da vorne einen Farbfilter. Und der eigentliche LCD.
Drei Farbfilter, oder?
Genau, bunte Folie sozusagen.
Ja.
Und die LCDs sind ja eigentlich nur Ventile fürs Licht, also die lassen halt mehr oder weniger durch,
ja,
aber sind nicht bunt selber, deshalb braucht man da diese Folien. Und dann gibt es halt so Techniken, die selber leuchten, wie eben die AMOLEDs.
Mhm. So, also quasi hat man jetzt drei.
Genau, große daher kommen diese, daher kommen und daher kommen halt in jedem Fall, also ob es nur selbst leuchtet oder mit Filter gemacht wird, daher kommen halt diese drei Grundfarben,
ja,
die man, die sozusagen eine Komponente des Farbraumes darstellen. Wenn man sich das jetzt mal in XYZ nochmal überlegt, wir haben also die drei Punkte für RGB.
Mhm.
Wir können dann durch Addition von je zweien den Gelb-, Cyan- und Magenta-Punkt finden. Und wenn wir da jeweils noch den dritten Vektor drauf addieren, dann kommen wir zum Weißpunkt.
Ja.
Insgesamt ist das also so ein, also eigentlich ist es ja auch wieder ein 3D-Farbraum. R, G und B.
Mhm.
Jeweils Anteil der drei Grundfarben sozusagen. Ist eine Dimension. Also eigentlich könnte man sich das jetzt auch wieder als Würfel vorstellen. In dem XYZ-Farbraum eingebettet ist es aber so eine Art, also nicht so eine Art, es ist ein Spat. Also im Prinzip, wir nehmen den Würfel und skalieren den in verschiedene Richtungen, unterschiedlich weit. Dann ist es schon mal kein Würfel mehr, sondern ein Quader.
Das machen wir, weil die Farbwahrnehmung im Kopf nicht linear verlaufen, oder warum?
Weil es einfach in XYZ sind die Punkte halt an so verschiedenen Stellen. Also die sind halt nicht unbedingt alle,
ja, okay,
gleich weit voneinander entfernt.
Ja.
Und dann verschiebt sich halt noch so die Deckfläche gegenüber der Bodenfläche. Und so schief liegt dieser Spat dann da in dem XYZ-Farbraum drin. Also der beschreibt da so einen Ausschnitt aus XYZ, weil wir halt Primärfarben gewählt haben. Also der Schwarzpunkt ist halt drin, immer, also die 000 ist enthalten. Dann sind die drei Grundfarben drin. Das spannt uns so eine Tüte auf.
Na gut, warte nochmal, aber nochmal, 000 liegt ja eigentlich nicht drin. 000 liegt ja eigentlich woanders daneben, nur dass man es auch immer darstellen kann, weil Licht aus gemacht werden muss. Aber es liegt ja eigentlich nicht auf diesem Spat. Weil der Spat hat ja schon die Randbedingung, dass immer 1, 1, 1.
Nee, also dieser Spat liegt mit der einen Spitze bei 0, 0, 0 an in X, Y, Z.
Mhm.
Von 0, 0, 0 aus gehen drei Kanten zu je einer der Primärfarben.
Ja.
Dann geht von jeder Primärfarbe eine Kante zu diesen Mischfarben, also zu Gelb, Cyan und Magenta.
Ja.
Damit kriegen wir die kompletten Seitenflächen jetzt zustande. Also eine Seitenfläche hat zum Beispiel Schwarz, Rot, Grün und Gelb.
Ja.
Die andere Seitenfläche ist Schwarz, Rot, Blau und Magenta. Und die dritte ist Schwarz, Rot, was fehlt noch? Schwarz, Blau, Grün und Cyan.
Blau, Grün, Cyan, genau. Hm.
Das sind die Seitenflächen. Und dann gibt's halt, das sind die Seitenflächen, wo Schwarz enthalten ist. Und dann gibt's noch die anderen jeweils, wo Weiß enthalten ist. Anstatt Schwarz.
Ja.
Und das sind die ganzen Flächen von diesem Körper, der da in XYZ so drin liegt.
Okay, so also langsam wird es dann wirklich ein bisschen anspruchsvoll mit Vorstellungen. Gibt es da im Internet Abbildungen dazu, die man...
Da habe ich auch ein bisschen gesucht und habe dummerweise keine schönen gefunden. Alle, die an der Stelle zumindest das Glück haben, einen Mac irgendwie Zugriff zu haben, die können mal das Color Sync Utility aufmachen.
Mhm.
Da kann man nämlich die Farbräume sich anschauen und da kriegt man auch wirklich einen 3D-Plot von den einzelnen Farbräumen gezeigt. Und da kann man verschiedene Referenzfarbräume angeben, unter anderem eben auch Groß X, Groß Y, Groß Z. Und da sieht man dann, wie dieser Spat da drin liegt.
Mhm. Habe ich jetzt gerade mal aufgerufen hier, hab ja so einen Mac noch. Wo klicke ich denn jetzt, wenn ich da was sehen will?
Da klickst du mal auf Profile.
Habe ich.
Und dann müsstest du da irgendwo so eine Auswahl von so diversen Normfarbräumen kriegen, so zum Beispiel so Adobe RGB oder sRGB.
Ja, okay. Mhm. Okay, habe ich gesehen. Kann ich ja vielleicht doch mal einen Screenshot machen.
Genau, und da kriegt man da so ein kleines 3D-Bildchen, das kann man auch mit der Maus drehen und kann sich da halt diesen Farbraum in 3D angucken.
Okay, mache ich mal einen Screenshot.
Wie das da so drin liegt. Mhm. Genau. Ja, also wir haben da sozusagen jetzt so einen Ausschnitt aus XYZ gebildet, der unserem neuen gewünschten Farbraum entspricht. Indem wir einfach drei Primärfarben gewählt haben und dann durch Vektoraddition die anderen Punkte gefunden haben. Das nächste Problem, was wir jetzt noch lösen müssen, ist, dass das Helligkeitsempfinden des Auges, wie gesagt, nicht linear ist und dass der XYZ-Farbraum das eigentlich so noch gar nicht beachtet. Und dass natürlich auch das Wiedergabeverhalten von unserem Anzeigegerät nicht linear ist.
Hm.
Also dass die Monitore halt, wenn man die Pixel verschieden stark ansteuert, da nicht lineares Antwortverhalten zeigen.
Hm.
Das heißt, was wir jetzt noch brauchen, ist für jede einzelne der Komponenten, R, G und B, eine Transferfunktion, die Eingabewerte irgendwie auf Ausgabewerte in XYZ abbildet.
Ja, auf das tatsächliche.
Genau.
Mhm.
Und dafür werden halt oft Exponentialfunktionen als geeignet genommen, weil die halt das Wiedergabeverhalten von so Phosphor gut abbilden oder weil die auch die Wahrnehmung im Auge, die Nichtlinearität des Auges gut abbilden und das gut annähern können. Also Exponentialfunktion im Sinne von Ausgabewert ist Eingabewert hoch irgendein X.
Mhm.
Und dieses X ist halt irgendeine Zahl, die da halt experimentell bestimmt wird. Und das ist der sogenannte Gamma-Wert.
Ah, okay. Mhm.
Da kommt also jetzt dieser berühmte Gamma-Wert ins Spiel, wo dann halt irgendwie so für Monitore irgendwas von 2,2 oder so verwendet wird, weil das halt die Nichtlinearität ist, die sozusagen das Anzeigeverhalten des Monitors kombiniert mit dem Abbildungsverhalten des betrachtenden Auges. Ergibt dann halt irgendwie diese 2,2 an Nichtlinearität.
Aber dieser Gamma-Wert muss noch mal sagen,
also was du mit dem erreichen willst, ist, dass wenn du vorne sozusagen der Abstand von 0 bis 10 und der Abstand von 10 bis 20, wenn du das vorne reingibst als Wert, soll vom Auge als gleichabständig wahrgenommen werden. Also das soll sozusagen ein kontinuierlicher Anstieg sein.
Ja.
Wenn man also so einen Graukeil oder sowas abbildet, dann soll der, wenn ich die Zahlen wirklich schön aufsteigend reinlege in diesen Keil, dann soll der vom menschlichen Betrachter auch als gleichmäßig
steigend.
Heller werdend, mhm, wahrgenommen werden.
Ja.
Und wenn ich das linear mit linearem Licht machen würde, würde das nicht funktionieren.
Ja.
Und deswegen macht man da halt so eine Vorverzerrung rein, damit das dann als gleichmäßig wahrgenommen wird.
Mhm,
und
mit dieser Exponentialfunktion.
Genau, und in die geht halt ein, einerseits wie das Wiedergabeverhalten des darstellenden Gerätes ist, mhm, und andererseits wie das Wahrnehmungsverhalten des Auges ist.
Genau, okay.
Und beides kombiniert ergibt halt ungefähr diese 2,2er Exponentialfunktion. 0,3 kommen, glaube ich, vom Auge und irgendwie so 1,9 dann demzufolge oder 2,0 habe ich mir mal gemerkt, mhm, kommen ungefähr von dem Monitor.
Anzeigegerät. Mhm. Genau, okay. Und das ist dann aber auch eine Funktion oder und was war jetzt genau diese Definition des Gammas?
Das Gamma ist das X in Ausgabe ist gleich Eingabe hoch X.
Ah, okay, alles klar.
Also das ist der Exponent, den man da verwendet, um die Eingabewerte so zu verzerren.
Mhm.
Und was wir jetzt also haben, und jetzt ist im Prinzip die Farbraumangabe vollständig. Ein Farbraum besteht an der Stelle also aus diesem Transfer, aus dieser Transferfunktion und aus den drei Primärfarben.
Mhm.
Mehr ist es eigentlich nicht. Und wenn man jetzt einen gegebenen RGB-Wert in seinen XYZ-Wert umrechnen wollen, dann wenden wir auf jede der einzelnen Komponenten die Transferfunktion an.
Mhm. Immer die gleiche?
Immer die gleiche, im einfachsten Fall jedenfalls. Und bekommen dann einen Vektor von linearisierten, ja, RGB-Werten.
Mhm.
Also vorher waren sie halt quasi Gamma verzerrt und jetzt sind sie linear light, wie man immer so schön sagt, also lineares Licht. Und dann wird noch mal sozusagen die Transformation anhand der Primärfarben vorgenommen und das ist im Prinzip im mathematischen Sinne nur eine Basistransformation, also eine Multiplikation eines Vektors mit einer Matrix.
Mhm.
Also die drei Primärfarben, die man gewählt hat für den Farbraum, als Punkte in X, Y und Z stehen da so in so einer Matrix drin.
Mhm.
Ist dann eine 3x3 Matrix. Und wir haben den Vektor mit den RGB-Werten, was ein dreikomponentischer Vektor ist. Und jetzt wird einfach die Matrix mit diesem Vektor multipliziert und dann bekommt man einen neuen Vektor. Und das ist der Punkt im XYZ-Farbraum, dem dieser RGB-Wert entspricht.
Mhm.
Wir können also mit diesen zwei Angaben, Transferfunktion plus Primärfarben, können wir also einen RGB-Farbraum aufspannen und den anschließend jeden Punkt aus diesem RGB-Farbraum in XYZ umrechnen.
Okay.
Mhm. Und damit haben wir eine absolute physikalische Definition, weil XYZ war ja verankert am Lichtspektrum. Das heißt, der ist wirklich geräteunabhängig. Während der RGB-Farbraum kann eben geräteabhängig sein.
Der ist geräteabhängig.
Der ist geräteabhängig, ja, typischerweise. So.
Wollen wir noch mal rekapitulieren? Ich glaube, jetzt, ja, haben wir schon wesentliche Punkte,
genau,
besprochen. Also am Anfang haben wir uns noch ein bisschen noch übers Auge unterhalten, was da für unterschiedliche Nerven vorhanden sind und auch haben besprochen, dass da unterschiedliche Wahrnehmungen auch sind, dass die,
genau,
Zellen unterschiedlich reagieren, dass Menschen unterschiedlich reagieren und dass es da dieses Experiment gab, CEI,
ja,
die das probiert haben mal zu erheben, über längere Zeit, aufwendiges Prozedere, um da einen genormten Standard mal zu haben. Und
ja,
genau diejenigen haben dann auch diesen RGB oder der XYZ Farbraum aufgenommen, der quasi alle möglichen Farben, auch die von uns nicht wirklich gut wahrnehmbaren oder
ja,
die
oder
nicht,
also unmögliche Sinneseindrücke, also
die unmöglichen Sinneseindrücke mit abbildet, aber das war die XYZ mit Groß X,
genau,
YZ Schreibweise, die ist zu umfänglich eigentlich für den täglichen Umgang. Deswegen hat man gesagt, weil A, die Geräte nicht perfekt sind und B, man nicht so viel Informationen speichern möchte.
Genau.
Nutzen wir RGB, was quasi so ein Teilausschnitt ist.
Genau. Ne? Nutzen wir also kleinere, zielgerichtet angelegte Farbräume.
Genau. So, und dann hatten wir noch als wesentliche Komponente besprochen, was ich gut verstanden habe, dass diese XYZ, das sind drei Vektoren, die stehen orthogonal zueinander.
Ja.
Ne? Und die spannen quasi einen Würfel auf.
Genau.
Und wenn man diesen Würfel nimmt, dann gibt es da eine Ebene drin, nämlich genau diejenigen, wenn man X plus Y plus Z, wenn das 1 ergibt.
Genau.
Und
Das ist für die Veranschaulichung dieses Schuhsohlendiagramm.
Das war diese Schuhsohlendiagramm. Und wenn man da wiederum so einen Ausschnitt benutzt, an eben diesen RGB-Werten, die denn tatsächlich im Anzeigegerät vorhanden sind. Dann muss man sozusagen die Farben, die man erreichen möchte, muss man probieren herzustellen, eben aus diesen aus diesen Dreieckspunkten.
Genau.
Also man kann nur alle Farben erreichen, die in diesem Dreieck
liegen. Dreieck liegen. Also das ist, in Wahrheit ist das, wie gesagt, ein Spat. Das ist halt hier ein bisschen kompliziert, das zu erklären, wie man sich das vorstellen muss. Also der liegt da so in XYZ drin und projiziert auf diese Schuhsohle ist das ein Dreieck.
Genau. Und das ist nämlich ein Spat, weil eben auf diesem Dreieck diese Helligkeitswerte fehlen.
Genau.
Und ganz genau. Wenn man jetzt sozusagen die Helligkeitswerte noch machen würde, dazu nehmen würde, dann wäre...
Dann wächst er da so raus. Also
das ist wie, als wenn man so ein Dreieck sich vorstellt und von unten da mit so einer Tomatenstange quasi dagegen drückt, dann wächst das wie so ein Zelt hoch und man würde auch
genau, also in die eine Richtung würdest du runterdrücken, dann kämst du beim Schwarzwert raus.
Genau.
Und dann hast du deine RGB-Punkte, die im Prinzip auf diesen Dreieckseckpunkten liegen.
Mhm.
Dann hast du die drei anderen Punkte für Gelb, Magenta und Cyan.
Mhm.
Die liegen auch
immer
auf
dazwischen.
Die liegen auch auf dem Dreieck, aber immer genau sozusagen in der Mitte einer der Kanten.
Mhm.
Nicht unbedingt genau die Mitte, aber halt irgendwo in der Mitte zwischen den Eckpunkten.
Ja.
Und wiederum in der Mitte liegt der Weißpunkt. Also
genau.
Das faltet sich nach unten in so einer Tüte auf zu schwarz und nach oben in so Flächenstücken, dann kommen da nochmal Punkte sogar, nämlich für Cyan, Magenta und Gelb. Und dann kommt ein bisschen weiter vorne noch der Weißpunkt. Also das ist so oberhalb und unterhalb von dieser Schuhsohle, spannt sich das so auf.
Genau. So, wenn man das nämlich einmal gesehen hat, dann kann man sich das auch relativ gut, also ich mache tatsächlich mal den Screenshot, probiere den vielleicht auch hier einzubauen in das File, mal gucken, ob ich das hinkriege.
Okay.
Genau, so und Schwarz, das war relativ einfach, hatten wir auch besprochen zu definieren, das nehme ich alles aus. Und
genau.
Ist überall schnell herstellbar, aber Weiß war gar nicht so leicht. Es gibt zwar eine eindeutige Definition, aber einfach weil das menschliche Auge da so dynamisch reagiert und Wahrnehmungen auch so unterschiedlich sind, ist Weiß dann in der Realität gar nicht so einfach zu beschreiben.
Ganz genau.
Genau, und da haben wir dann besprochen, dass es, dass denn da eben eine Theorie, ein theoretisches Modell wieder herangezogen wird, nämlich da hat man diese Schwarzstrahler.
Den schwarzen Strahler, genau.
Den schwarzen Strahler, genau, der selber nur Licht emittiert, aber nicht auf, aber kein Licht selber reflektiert.
Genau.
Das heißt, es ist eigentlich ein unsichtbarer und unsichtbare Lichtquelle.
Weil er ist perfekt schwarz, wenn er nicht, also wenn er kalt ist.
Ja. Und genau, und der kann aber eben neben seinem Lichtausstrahlung kann er noch eine Temperatur haben.
Genau, und die Temperatur bestimmt dann halt die thermische Abstrahlung.
Genau, und diese thermische Abstrahlung, je nachdem, ungefähr 6500 Kelvin, ist dann ein Weißwert.
Genau.
Dann gibt es noch 7500, so in diesem Bereich.
Genau.
So, okay, ich glaube, das sind schon mal ganz wichtige Zusammenfassungen. Die man hier gemacht hat, genau. Und genau, das war noch wichtig, da eben dieses Dreieck auf der Schuhsohle und dieser Spat, weil der an den unterschiedlichen Geräten eben unterschiedlich ausgelegt ist, braucht man Transformationsfunktionen, um dann einen gewünschten Farbwert auf dem Anzeigegerät eben möglichst gleich doch anzeigen zu können.
Ja, die Transformation ist, um Nichtlinearität zu kompensieren.
Ach so, okay.
In der Darstellung des Geräts und im Auge ist da alles furchtbar nicht linear und deshalb brauchen wir da noch so eine Transferfunktion, um das.
Weil wir quasi eigentlich bei den Eingabewerten möchten, dass die Übergänge, die es denn da gibt, die da dargestellt werden, damit das auch gleichmäßig aussieht.
Genau, also wenn ich in meinem Bildbearbeitungsprogramm da an dem Rotregler drehe und den langsam erhöhe gleichmäßig, dann soll sich halt auch der Farbeindruck gleichmäßig erhöhen und nicht plötzlich ganz schnell und mal ganz langsam.
Ja.
Und deswegen möchte man das schön linearisiert haben und da braucht man dann halt so eine Gamma-Funktion dazwischen. Die vereinfacht halt für alle drei Komponenten die gleiche ist, wenn man das wirklich durchmisst, wie wirklich das Gerät zum Beispiel sich verhält, also mit einem Kolorimeter das wirklich kalibriert, dann können das durchaus auch verschiedene Funktionen für Rot, Grün und Blau sein.
Da müsste man drei Gamma-Funktionen haben oder drei Gamma-Werte.
Genau, oder im schlimmsten Fall sind es dann gar keine richtigen Gamma-Werte mehr, also weil es dann halt keine reine Exponentialfunktion mehr ist, sondern die potenziell irgendwo ein lineares Teilstück hat oder sowas oder ein bisschen anders, also von der reinen Exponentialfunktion auch abweichen kann. Man speichert diese Sachen, also die Angaben, die wir jetzt benötigt haben, sind die drei Punkte für die Primärfarben, also drei XYZ-Werte für die Primärfarben und die Transferfunktion, die speichert man dann in so einem Farbprofil. Das sind dann also jetzt, wo wir da rauskommen, diese sogenannten ICC-Profile von der vom International Color Consortium. Das ist, dafür steht ICC. Und die haben da so einfach ein Format definiert, wie man diese Profile abspeichern kann. Und die einfachsten, also die typischen RGB-Profile enthalten halt genau diese zwei Sachen, also die Transferfunktion und die Primärfarben.
Mhm.
Mehr ist da eigentlich nicht drin. Wie gesagt, wenn man das wirklich ganz detailliert ausmisst, dann kann die Transferfunktion auch als wirkliche Funktion aus Stützpunkten gegeben sein. Also nicht nur als Gamma-Wert, sondern wirklich als
und Spline.
Genau, als Spline. Oder halt sogar drei verschiedene für die drei Farben.
Gibt
es dann Optionen in den Profilen.
Genau, wird das wirklich auch denn so weit getrieben? Wer gibt sich, sag ich mal, mit dem einen Gamma-Wert ab und wer macht tatsächlich so eine 3-Spline-Funktion?
Also die Leute, die halt irgendwie ihr Geld damit verdienen, mit akkuraten Farben zu arbeiten, also so Fotografen oder so, Grafiker, von denen würde ich eigentlich schon erwarten, dass die mit kalibrierten Geräten arbeiten. Also dass die mal irgendwo sich einen Kolorimeter besorgt haben und das vor ihren Monitor gehangen haben und da wirklich das Verhalten ihres konkreten Monitors mal ausgemessen haben und das dann in ein Profil ablegen. Aber man kommt auch schon relativ gut, wenn man einfach nur die Profile nimmt, die Monitore mitliefern. Wo wir jetzt auch schon bei der Sache sind, was so typische RGB-Farbräume sind. Also einerseits hat natürlich jeder Monitor quasi seinen eigenen persönlichen RGB-Farbraum, den er darstellen kann, der sich halt mit den drei Primärfarben ergibt, die seine konkreten Farbfilter oder Phosphortypen benutzen. Da kann es halt Herstellungsstreuung geben, sodass das zwischen verschiedenen Monitoren selbst desselben Typs halt auch unterschiedlich sein kann.
Hast du da eine Erfahrung, wie stark diese Streuung da im konkreten Fall ist? Also wenn man so eine MacBook sich anguckt, 10 Stück kauft, kann man da über das gleiche Farbprofil fahren, oder sollte man denn als Fotograf tatsächlich jeden MacBook?
Also so groß ist die Streuung rein optisch normalerweise nicht. Wenn man da mehrere von demselben Typ nebeneinander sieht, dann ist das schon eigentlich relativ ähnlich. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass das Alterungsverhalten unterschiedlich sein kann. Also, dass die zwar, wenn sie direkt aus der Fabrik kommen, noch sehr ähnlich sind, so dass man da vielleicht nicht jedes einzeln durchmessen muss. Aber schon nach einem Jahr kann sich halt die Farbtemperatur des Hintergrundlichts verändern. Weil, also, bei den alten CCFLs, Hintergrundlichtern, war das halt so, dass die mit der Zeit, sozusagen von innen dunkel wurden.
Ja, schwächer geworden.
Ich glaube, da ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das Ruß ist oder sowas, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder, obwohl, doch, vielleicht verdampft da die Kathode ein bisschen. Aber da entstehen jedenfalls Ablagerungen und die werden mit der Zeit dunkler und verschieben sich auch in ihrer Farbtemperatur ein bisschen. Die alten Phosphorröhren, die haben sich ja auch, da hat sich ja auch der Phosphor mit der Zeit abgenutzt. Und auch bei den RGB, bei den LED-Backlights ist das so, dass die mit der Zeit altern. Das Schöne ist, dass die LED-Backlights sich relativ wenig in ihrer Farbtemperatur verschieben. Die werden einfach nur dunkler. Das macht die ein bisschen angenehmer. Aber schon sozusagen das unterschiedliche Nutzungsverhalten wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass man so nach einem Jahr wahrscheinlich dann schon mehr Unterschiede zwischen den Geräten sieht, auch wenn sie ursprünglich mal aus derselben Serie kamen.
Ich hab mal die Urban Legend gehört, dass Monitore, die mehr schwarz anzeigen, dass die schneller altern. Und zwar wurde das so begründet, dass das Licht ja an den schwarzen Stellen nicht austreten kann. Das heißt, es bleibt im Monitor drin, das wird wärmer und dadurch wird der Veralterungsprozess auch beschleunigt.
Also auf einer rein theoretischen Ebene würde ich sagen, muss das ja eigentlich so sein, ne? Weil das Licht muss ja irgendwo hin.
Genau.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass, ich weiß nicht, wie der Prozentsatz ist, wie viel von der einfallenden oder von der Energie, die wir in den Monitor reingeben, wirklich zu Licht wird und wie viel zu Wärme wird. Ich glaube, das Verhältnis ist nicht so wahnsinnig gut, obwohl bei LEDs sollte das eigentlich besser geworden sein.
LED ist so 50% oder was ist das, ne?
Ja, das könnte sogar sein. Gut, okay, dann würde da also wirklich 50% Lichtenergie, die bei einem komplett schwarzen Gerät als zusätzliche Wärme anfällt.
Genau.
Die sonst halt als Licht abgegeben werden kann. Ja, also kann durchaus sein, dass da mit der Zeit ein bisschen was dran ist, aber wer betreibt schon sein Gerät ständig an und schwarz?
Bildschirmschoner.
Ah, okay. Sollte man also mit LCDs einen weißen Bildschirmschoner benutzen?
Ja, hört sich jetzt auf einmal, also haben wir uns jetzt so hergeleitet, keiner bestätigen.
Hört sich irgendwie sinnvoll an, ja. Aber habe ich so auch noch nie gehört.
Na, oder tatsächlich mit Hintergrundbeleuchtung dann ausmachen, dann ist auch gut.
Ja, das stimmt. Ne? Früher war das ja ein Problem, weil man die CCFLs nicht so oft an- und ausschalten konnte, dann ging die irgendwann kaputt. Aber bei LEDs ist das ja eigentlich kein Problem.
Ja, heutzutage hat man auch eigentlich das Problem gar nicht mehr, dass man die Bildschirmschoner benötigt, aus dem Grunde, den Bildschirm zu schonen. Das war ja früher, wollte man ja eigentlich dieses einbrennende Bild sich verhindern.
Genau, das ist ja schon lange nicht mehr.
Der Kathodenstrahl da lang gezwirbelt ist, das braucht man ja heutzutage nicht mehr. Also heute ist ja eher wirklich auch eine entweder Energiesparfunktion, dass man, aber dann sollte man tatsächlich auch das Licht ausmachen.
Ja.
Oder die Alternative wäre, Bildschirm zu schützen, ne? Oder Zugang zu schützen.
Ja, Sperrbildschirm halt.
Ansonsten
hat er halt nur noch ästhetischen Hintergrund, der Bildschirmschoner.
Genau, und treibt die CPU nochmal schön auf Volllaste.
Genau.
Okay, Kommen wir nochmal zu den Farbprofilen dann zurück.
Genau, also Monitore, wie gesagt, haben irgendwie ihren eigenen persönlichen Farbraum. Dann haben natürlich alle Fotoapparate, haben irgendwie ihren eigenen persönlichen Farbraum. Scanner. Also Fotoapparate schon auch aus ähnlichen Gründen wie beim Monitor. Da sind ja auch Farbfilter vor den Sensoren davor und diese Farbfilter definieren eben die Primärfarben.
Genau.
Scanner im Prinzip genauso. Der hat da sicher auch irgendwo Filter eingebaut, um die einzelnen Farben abtasten zu können. Und die Beschaffenheit dieser Filter gibt halt auch wieder die Primärfarben vor. Und dann gibt's auch noch so ein paar typische Arbeitsfarbräume, die also so von Programmen benutzt werden oder von irgendwelchen anderen Standards, also zum Beispiel sRGB oder Adobe RGB. Das sind halt so spezielle RGB-Farbräume. sRGB ist damals zum Beispiel entwickelt worden, weil das ein Farbraum ist, der möglichst von vielen Geräten möglichst gut darstellbar ist. Also da hat man sich sozusagen verschiedene Röhrenmonitore, waren das damals, glaube ich, noch hergenommen und geguckt, was ist sozusagen so ein bisschen wie der kleinste gemeinsame Nenner, den die darstellen können. Und hat daraufhin dann sRGB definiert. sRGB ist halt der Farbraum, der heute überall im Web verwendet wird. Also das komplette Internet ist im Prinzip, in den W3C-Standards steht da immer sRGB als Farbraum drin.
Aber sag ich mal, dadurch, dass man sich hier diese drei Randkomponenten da raussuchen muss im RGB, beschränkt man sich ja auch schon relativ stark oder schneidet ja immer auch relativ stark denn von dem Wahrnehmbaren auch noch was ab, ne? Also man verschenkt da mögliche Farben, die man einfach nicht darstellen kann.
Das stimmt. Also deshalb gibt's ja heute auch diese Wide Gamut Displays. Da sind wir übrigens dann auch schon wieder bei einem Begriff, den wir bisher noch vergessen haben, nämlich Gamut.
Gamma haben wir doch schon besprochen.
Ja, das ist was anderes.
Ah, okay.
Gamut, also Gamut, also nicht mit Doppel-M, ist einfach nur die Menge aller darstellbaren Farben innerhalb eines Farbraums. Also ist sozusagen das Volumen, was von diesem Farbraum umschlossen wird an Farbe. XYZ hat halt, wie gesagt, das Maximum, entspricht also dem gesamten menschlichen Auge-Gamut. Und jeder einzelne Gerätefarbraum gibt dann halt das Gamut des jeweiligen Geräts wieder. Also welche Farben dieses Gerät darstellen kann.
Ja.
Und da gibt's halt heute diese Wide-Gamut-Displays, die halt möglichst großen Farbraum haben, die also sehr stark gesättigte Primärfarben benutzen, die also in dieser Schuhsohle, dieses Dreieck, sehr hat dann halt Aufspann. Punkte, die sehr weit am Rand liegen schon.
Sehr große Aufspannung.
Genau, die dann ein sehr großes Volumen aufspannen und dann halt möglichst viele Farben darstellen zu können. Das ist das. Guck hier gerade nochmal auf meine Liste. Genau. Wir können dann natürlich innerhalb des gleichen Gamuts, so ähnlich wie wir das mit dem CIE XYZ und CIE Lab und kleinen XYZ schon mal hatten, wir können dann sozusagen innerhalb desselben Raumes unterschiedliche Koordinatendarstellungen wählen. Also R, G und B als Triple zu benutzen, ist ja nur eine Möglichkeit. Mhm. Wir können ja dann auch hingehen und sagen, wir tun das einfach nochmal Koordinaten transformieren und verwenden stattdessen irgendwas, was Helligkeit und Farbigkeit trennt. Mhm. Und da sind wir dann bei diesen Farbräumen, die YUV als Darstellung benutzen. Das sind im Prinzip, ja, man nennt das auch Farbsysteme oder Farbmodelle, glaube ich. Mhm. Im Gegensatz zu Farbräumen, also während Farbraum halt eher so das Gamut umschreibt, also die Menge aller Farben und wie die sich zusammensetzen.
Richtiger Raum halt, ja.
Genau. Gibt's dann halt nochmal die Unterscheidung, welches Koordinatensystem da drin in diesem Raum benutze ich denn jetzt?
Ja, okay.
RGB ist halt das einfachste mögliche, weil das halt die drei Basisvektoren sozusagen da hernimmt und da Koordinaten drauf macht. Aber ich kann natürlich auch mehr andere Sachen ausdenken und das irgendwie transformieren.
Da gibt's ja noch zwei sehr bekannte, ne? Einmal dieses eben, was du gesagt hast, YUV.
Genau.
Und für Druck dann natürlich immer CMYK.
Genau, und es gibt noch den, der von Bildbearbeitung auch gerne genommen wird, sowas wie HSV, also Hue Saturation Value, die also das unterteilen in einmal den Farbwert, einmal den Sättigungswert und einmal den Helligkeitswert.
Mhm.
Und das ist im Prinzip, das ist nur innerhalb desselben Raumes einfach noch eine andere Darstellung. Der Vorteil von diesen anderen Darstellungen ist halt, dass ich das Mischverhalten von Farben potenziell ändern kann. Also wenn ich einen interpolierenden Übergang von Gelb nach Blau machen würde.
Mhm. Interpolieren heißt sozusagen da eine Gerade zwischen.
Ich will das irgendwie animieren, genau. Also ich will ein Fade machen von Gelb nach Blau. Dann würde das, wenn ich das in RGB mache und sozusagen einfach mir die Linie zwischen Gelb und Blau ziehe und entlang dieser Linie lang wandere, dann würde ich da über Grau gehen.
Ja.
Weil Gelb ist in RGB irgendwie 110, also Rot maximal, Grün maximal, Blau gar nicht.
Mhm.
Und Blau ist gerade 001.
Mhm.
Das heißt, wenn ich da dazwischen interpolieren würde, zwischen diesen beiden Vektoren, dann komme ich irgendwann mal bei ½, ½, ½ raus, was genau Grau entspricht. Das heißt, ich würde von Gelb nach Blau über Grau interpolieren. Aber das ist vielleicht kein Fade, der irgendwie optisch schön aussieht. Vielleicht ist es schöner, wenn ich da über Grün gehe, weil das halt dem Weg im Spektrum entspricht. Also wenn man von Gelb über Grün nach Blau wandern möchte, das wäre dann halt im HSV-Raum einfacher möglich. Weil wenn ich im HSV, also Hue Saturation Value für Gelb und Blau nehme und dann da dazwischen linear interpoliere, dann laufe ich nicht über Grau, sondern laufe ich über Grün.
Mhm. Okay.
Also das ist dann halt noch so eine Möglichkeit, wenn ich verschiedene Darstellungen nehme, dann sind möglicherweise die Mischungsgleichungen irgendwie anders und dann ergibt sich da anderes Verhalten, wenn ich Farben mische. Das kann manchmal schöner oder manchmal ästhetisch weniger schön sein, sodass man sich da also auch im Klaren sein sollte, was man da nimmt.
Okay, habe ich verstanden.
Genau, in Druck, hast du ja schon erwähnt, gibt's noch CMYK oder CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow und Black mit K, also das K steht lustigerweise für Schwarz, also für Black. Die haben also, das Schwarz ist nur deshalb drin, weil meistens die Drucker als Mischfarbe nicht kein schönes Schwarz ergeben, sondern eher so einen Braunton. Deshalb haben die noch ein extra Schwarz und außerdem ist es preiswerter, wenn man die schwarzen Sachen wirklich mit schwarzer Tinte druckt, anstatt da wirklich drei verschiedene Farbtinten zu verbrauchen dafür.
Mhm.
Die Drucker haben manchmal ja auch noch mehr Grundfarben. Also es gibt ja auch so 5 oder 7 Tintendrucker, also die einfach noch andere Tinten eingebaut haben, die schon so vorgemischte Farben enthalten.
Speziell für Hauttöne zum Beispiel,
genau,
oder
genau.
Neonfarben.
So für so Fotodruck. Farben, die man da halt oft braucht und die sich schwer mischen lassen. Das sieht man dann immer schön in dem Schuhsohlenbild, weil das Gamut von diesen Druckern dann halt kein Dreieck mehr ist, sondern weil das dann halt ein Mehreck wird. Also es hat dann halt plötzlich 5 Ecken oder sowas, wenn der 5 Tinten verwendet.
Gamut ist ja eh kein Dreieck. Ein Dreieck ist ja eine Fläche, oder?
Genau, also das wäre die Projektion des Gamuts. In die Schuhsohle wäre dann halt in den normalen RGB-Farbräumen dieses Dreieck. Und bei Druckern mit mehr Farben hat das dann halt plötzlich mehr Ecken als 3.
Mhm.
Also das kann man manchmal in diesen Farbplots da sehen, dass der mehr Tinten hat.
Genau, und das ist aber, das ist schon witzig, weil da zwischen RGB und CMYK ändern sich ja eine Sache besonders. Wenn wir bei RGB das auf alles auf voll knallen sozusagen, in der Theorie, dann haben wir weiß.
Genau.
Und wenn wir bei CMYK alles auf voll knallen, dann haben wir schwarz.
Genau, also der ist invers an der Stelle. Also es ist halt eine subtraktive Farbmischung. wo sozusagen mit mehr Farbe das immer dunkler wird.
Mhm.
Weil das halt, wenn man Tinte addiert, also wenn man zu Tinte noch mehr Tinte dazu tut, dann erhöht man eben die Absorption. Dann erhöht man also den Farbanteil, genau, den man dem Licht wegnimmt. Und damit wird's dunkler.
Das muss man also sozusagen, wenn man mit Farben rumrechnet, das auch ein bisschen in seine Berechnung.
Genau, da hat man dann halt für 10 Mög so eine Transferfunktion, die da invers ist, die da also immer 1 minus den Wert zurückliefert. Ja, beim Drucken hatten wir ja schon am Anfang angesprochen, kommen dann halt noch so andere Probleme dazu, dass es halt, dass halt Farbprofile für Druck nicht nur von den verwendeten Tinten abhängen, sondern auch von dem Papier, was man verwendet.
Mhm.
Also ob man da glänzendes Papier verwendet oder mattes Papier oder halt Papier, was ein bisschen gelblicher ist,
Öko,
oder ein bisschen bläulicher ist, genau. Und dass dann halt in den Angaben dieser Farbprofile für Druck auch noch normiert ist, unter welchem Licht das dann betrachtet wird.
Mhm.
Also, dass das irgendwie D50 oder D55 Licht ist in dem Raum, in dem das dann mal angeguckt werden soll. Wenn man es also ganz auf die Spitze treiben will, beachtet man auch das dann noch.
Und das ist ja immer, wenn man sich eine Zeitung kauft, findet man das an manchen Stellen oder auch im so ein Tetrapack, so eine Butter, Butte, so eine Milchbutte. Und unten sieht man dann ja, sag ich mal, am Rand ist sie bedruckt und unten sieht man nochmal die Grundfarben.
Genau, da ist immer so für die Qualitätskontrolle so ein kleiner Bereich manchmal, wo die halt so Flächen von den einzelnen Grundfarben drucken und noch irgendwie so ein Fadenkreuz oder sowas, wo sie das Alignment sozusagen sehen können, ob die Grundfarben auch wirklich übereinander drucken oder ob da irgendeine der Farben ein bisschen schief kommt. Weil im Offset-Druck werden die ja hintereinander gedruckt.
Mhm.
Und da gibt's immer noch so ein kleines Ding, wo ich vermuten würde, dass das in der Verpackungsmaschinerie dann irgendwann nochmal wieder eingescannt und sozusagen qualitätskontrolliert wird, ob das auch,
genau,
ob das auch sinnvoll gedruckt wurde. Genau. Ja. Da haben wir jetzt so ein bisschen die Farbräume durch, denke ich. Also wir haben so alle wichtigen Begriffe genannt. RGB, YUV, HSV, CMYK. Und lässt sich halt alles in diesen ICC-Profilen speichern.
Mhm.
Es gibt halt diese einfachen Profile, wie schon gesagt, die einfach nur die Primärfarben und die Transferfunktionen enthalten. Für Druck, also insbesondere für Druck, gibt es dann auch noch kompliziertere, die wirklich dreidimensionale Lookup-Tables benutzen. Also wo das wirklich eine komplette 3D nach 3D-Funktion ist, die da in dem Profil in Form von Stützpunkten sozusagen abgelegt ist.
Mhm.
Die werden dann also teilweise richtig groß, die Profile, und das sind dann halt so die komplexeren, die halt wirklich auch Papiersorte und Druckertintenverhalten irgendwie betrachten wollen, weil das Blöde an Tinten ist halt auch, dass deren Mischungsverhalten sehr stark nicht linear ist.
Hm.
Dass man also, wenn man das addiert, dass da nicht wirklich sich das irgendwie linear dunkler wird, sondern das reagiert dann, die Pigmente reagieren dann irgendwie miteinander und verstecken sich hinter den anderen größeren Pigmenten und dann haben die keinen Effekt mehr oder sowas.
Hm. Ja, also es scheint eine Kunst und Wissenschaft zu sein. Da kann man sich also beliebig auch reinsteigern, wenn man das gut machen möchte.
Ja.
Bekommt man vielleicht, wenn man sich einen teuren Drucker kauft, auch ein bisschen Assistenz noch direkt beim Verkauf?
Also gerade bei den Druckern ist das halt so eine Sache. Da hängt es halt doch davon ab, wenn man dann halt Ersatztinten kauft, ob man da die Originalen kauft oder andere.
Hm, und
wenn man dann andere kauft, dann kann es halt sein, dass das Profil, was man vom Hersteller bekommen hat, dann gar nicht mehr gilt. Aber eigentlich ist das für den Druck dann halt auch was große Druckereien eher machen sollten.
Genau, und dann möchte ja irgendwie, wenn man irgendwie 10.000 CTs druckt, dass dann die, wenn
genau,
da irgendwie eine Person abgebildet ist, dass die auch
überall hauptvoll aussieht.
Ja, hauptsächlich die richtige Hautfarbe hat. Du hast vorhin auch schon so ein Kolorimeter erwähnt, so eine Farbmaus. Kannst du das vielleicht auch nochmal beschreiben? Weil das ist ja ein Gerät, was man, glaube ich, nimmt, um mal so ein Farbprofil seines Monitors auszumessen.
Genau, also das sind das sind im Prinzip physikalische Messgeräte, die speziell kalibrierte Sensoren enthalten.
Mhm.
Also im Prinzip so ähnlich wie eine Fotokamera funktionieren, nur halt, dass der Sensor vom Hersteller genau ausgemessen wurde. Und die kann man so vor seinen Monitor hängen, die haben meistens USB-Anschluss auf der anderen Seite. Und damit kann halt Software den konkreten Monitor durchmessen. Also da wird dann halt in so einem kleinen Farbquadrat, werden dann halt irgendwelche verschiedene Farben angezeigt und das Kolorimeter misst, welche Farbe da tatsächlich abgestrahlt wird und kann dann halt anhand dieser Angaben das konkrete Profil für diesen Monitor bestimmen.
Hm. Misst man denn einmal pro Monitor oder mehrfach pro Monitor, also an mehreren Stellen? Oder nimmt man da an, dass der Monitor schon auch eine gleichmäßige...
Also wenn ich das auf, ich habe es selber noch nie gemacht, wenn ich das auf Fotos und Screenshots und so sehe, dann hängt das meistens immer genau in der Mitte.
Okay.
Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass es gar nicht so unsinnig ist, das an verschiedenen Stellen zu machen und das dann zu mitteln, weil ja schon die Ausleuchtung manchmal unterschiedlich ist, ne?
Genau.
über die ganze Fläche gesehen. Genau. Das ist auch interessant, weil da gibt's nämlich für diese, also die Kolorimeter sind teilweise relativ teuer. Und man benutzt ja typischerweise nur sehr selten, also einmal oder so einmal im Jahr vielleicht, um seinen Monitor auszumessen. Es gibt da auch ein Open-Source-Projekt, was sozusagen in Open-Hardware einen Kolorimeter bauen möchte.
Ah ja, schön.
Das nennt sich ColorHug, also Color und dann HUG, wie
Umarmung.
Kann man also googeln und da gibt es eine Projektseite dazu, wo sich immer mal was tut. Kann man also mal nachschauen, wenn einen das interessiert. Die versuchen sowas da zu bauen. Ja, da sind wir jetzt so ein bisschen in der Praxis schon angekommen, habe ich das Gefühl.
Ja, hört sich so an.
Mal so ein bisschen uns überlegen können, wie das so im Computer funktioniert.
Aber vielleicht doch nochmal eine Frage, die mir jetzt auch direkt zu den Farbräumen kommt. Also wir hatten vorhin gesagt, man kann schon auch immer so halbwegs verlustfrei von A nach B rechnen. Geht das bei RGB und CMYK bei den beiden, weil so ganz leicht scheint das ja nicht zu sein, ne? Weil
genau.
An der Stelle, sonst hätte GIMP das nämlich und GIMP hat das irgendwie ganz lange nicht gehabt.
Also man hat prinzipiell Probleme bei der Umrechnung, also egal ob CMYK oder RGB oder auch schon zwischen verschiedenen RGB-Farbräumen, hat man sofort das Problem, also wenn es innerhalb des Gamuts von beiden liegt, dann ist es ganz leicht.
Ja.
Aber was ist, wenn ich eine Farbe umrechnen will, die außerhalb des Gamuts des Zielfarbraums liegt? Also die Umrechnung funktioniert ja prinzipiell so, ich habe eine Eingangsfarbe, die ist in irgendeinem Farbraum definiert, also da gehört sozusagen ein ICC-Profil dazu und ich habe einen Zielfarbraum und ich möchte jetzt möglichst unter Erhaltung des Sinneseindrucks von dem einen in den anderen Farbraum umrechnen. Ich habe also RGB-Werte im Ausgangsfarbraum und ich hätte jetzt gerne die RGB-Werte des Zielfarbraums, die derselben Farbe entsprechen.
Rücktransformation würde ich machen in so einen Intermediate-Farbraum?
Ganz genau so wird es gemacht. Wir suchen uns einen sogenannten Profile Connection Space, also einen Farbraum, der zwischen den beiden Profilen sitzen kann und keinen Verlust verursacht.
Das könnte jetzt XYZ zum Beispiel
sein. Man nimmt meistens einen von den beiden großen, nämlich entweder XYZ oder LAB. Das sind so die typischen Connection Spaces. Das sind auch die zwei, glaube ich, die ICC nur definiert hat in ihren Umrechnungsvorschriften. Also nehmen wir uns einfach mal XYZ, weil mit dem haben wir schon die ganze Zeit diskutiert und der ist auch einfacher
zu verstehen,
sich vorzustellen, genau, weil der andere halt so blöde kubische Wurzeln und sowas drin hat. Der LAB-Farbraum ist ein bisschen komplizierter. Wir würden also den RGB-Wert nehmen, würden, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, die einzelnen Komponenten durch die Transferfunktion schicken, dann mit der Matrix multiplizieren, die die Primärfarben wiedergibt und dann hätten wir einen Punkt in XYZ. Und das würde man jetzt im einfachsten Fall rückwärts durchführen für das Zielprofil und hätte dann RGB-Werte im Zielprofil. Nun kann es aber dummerweise passieren, dass das außerhalb des Gamuts liegt, dass da also Komponentenwerte negativ sind im RGB.
Wenn ich einmal einen guten Monitor habe und einmal einen schlechten Monitor.
Genau. Wenn das Ziel einfach ein viel kleineres Gamut hat, dann geht die Umrechnung so möglicherweise gar nicht.
Ja.
Oder ich habe eine sehr gute Fotokamera und die hat ein Bild mit einem sehr großen RGB-Farbraum mir gegeben und ich möchte das auf meinem ganz schlechten Monitor anzeigen und der kann die Farben einfach gar nicht darstellen. Was mache ich dann jetzt? Da gibt's vier verschiedene definierte Möglichkeiten, was ich machen kann. Und die, falls man den Begriff mal irgendwo hört, das sind die sogenannten Rendering Intents. Also sozusagen die wie könnte man das übersetzen? Also so der Darstellungswunsch.
Die Absicht.
Genau, Darstellungsabsicht, das klingt gut. Die einfachste ist absolut. Absolut bedeutet einfach, es wird am Rand abgeschnitten. Es wird also sozusagen ein Punkt, der außerhalb des Ziels liegt, außerhalb des Zielfarbraums, wird auf den nächsten Punkt abgebildet, der noch gerade so innerhalb liegt, aber unter Erhaltung der Farbe. Also wir verschieben nicht entlang. Wir verschieben nur entlang derselben Farbe sozusagen. Also wenn man sich das in der Schuhsohle jetzt vorstellt, wir haben also das Dreieck von dem Zielgamut und wir haben jetzt einen Punkt ausgerechnet, der außerhalb von diesem Dreieck liegt. Dann würden wir jetzt uns eine gedachte Linie bilden zwischen diesem Punkt und dem Weißpunkt, der irgendwo in der Mitte von dem Dreieck liegt, und würden entlang dieser Linie so lange verschieben, bis wir innerhalb des Dreiecks landen.
Ja.
Und diese Stelle würden wir dann nehmen. Das ist eine Stelle, die hat ungefähr dieselbe Farbe, wie der ausgerechnete Wunschpunkt, aber geringere Sättigung.
Mhm,
weil
genau.
Die eigentliche Sättigung, die geht halt nicht darzustellen.
Ja.
Das wäre die Methode absolut. Kann man also oftmals auch einstellen, welche Methode man haben will. Also in guten Werkzeugen kann man den Rendering Intent irgendwo festlegen. Absolut wäre also sozusagen der einfachste. Dann gibt es den zweiten, der nennt sich Relativ. Relativ macht im Prinzip dasselbe wie absolut, nur dass vorher ein Weißpunktabgleich durchgeführt wird. Da wird also der eine Farbraum ein bisschen verschoben, sodass die Weißpunkte aufeinander liegen. Weil man nämlich nicht möchte, dass Weiß in dem Ausgangsfarbraum plötzlich was anderes ist als Weiß in dem Zielfarbraum.
Also das möchte man schon, dass die Beibehaltung des gleichen Weißes, das ist bei der Umrechnung dann das Wichtigste.
Also das Weiß wird eben gerade nicht beibehalten, es wird halt verschoben, sodass man gar nichts umrechnet.
Ah, okay.
Das also volle Aussteuerung in dem einen entspricht voller Aussteuerung in dem anderen, obwohl das möglicherweise ein anderes Weiß ist in dem anderen.
Okay, stimmt, da hast du recht. Mhm.
Deshalb heißt er auch relativ, diese Methode, weil sozusagen nur alles. Relativ zu Weiß bleibt ja. Alles gleich, aber das Weiß und damit alle anderen, die können sich gegeneinander verschieben. Das benutzt man immer dann, wenn man sozusagen im Druck ein Druckergebnis auf dem Monitor simulieren will. Würde man da nämlich nicht relativ, sondern absolut verwenden, dann kann es sein, dass die Hintergrundfarbe plötzlich nicht mehr weiß ist, sondern gelblich. Weil dann halt der Weißpunkt irgendwie angeglichen wird und das Papierweiß ist halt ein gelberes Weiß als das Monitorweiß und dann hätte man da plötzlich so ein Fenster, was so einen leichten Gelbton hat. Und da man das typischerweise nicht möchte, sondern da man möchte, dass das Papier halt wirklich immer weiß dargestellt wird, nimmt man da halt meistens die relative Methode.
Ja.
Relativ ist für die meisten Werkzeuge der Standard als Rendering Intent. Die benutzen
okay.
Also relativ. Und dann gibt's noch zwei andere, die sind ein bisschen schwammiger. Die eine nennt sich, muss ich gerade nachschauen, die nennt sich sättigungserhaltend und die andere nennt sich fotografisch.
Christopher, dachte ich aber. Nee, okay. Nee. Ja, okay.
Die sättigungserhaltende, die macht sowas Ähnliches, wie wir bei absolut besprochen hatten, nur dass die, wenn der Punkt außerhalb von dem Dreieck liegt, das nicht entlang dieser Kurve zu weiß verschiebt, also dieser Geraden zum Weiß, sondern die wählt wirklich den nächsten Punkt innerhalb des Dreiecks. Man fällt also sozusagen das Lot auf die nächste Dreieckskante und nimmt genau diesen Punkt.
Ja.
Das ist sozusagen der Punkt mit der höchsten noch darstellbaren Sättigung, der da in der Nähe ist.
Ja.
Der kann aber potenziell eine andere Farbe haben. Genau. Deshalb ist diese Methode halt nur sättigungserhaltend, aber nicht farbtonerhaltend. Die wird genommen, wenn man irgendwie Präsentationen oder so darstellen will.
PowerPoint-Präsentationen. Annähernd, ne? Also
annähernd schon, ja. Es verschiebt sich nicht wahnsinnig sehr, aber es kann halt ein bisschen sich verschieben.
Nee, aber ich meine auch, die Sättigung wird auch nicht unbedingt immer erhalten, sondern auch wird auch nur maximal
genau,
angenähert.
Die wird auf jeden Fall geringer werden, aber halt so wenig wie möglich geringer.
Ja. Und warum nimmt man das bei Präsentationen?
Weil es, also für so Diagramme oder sowas, wo halt der tatsächliche Farbwert nicht so wichtig ist, wo man halt mehr Wert drauf legt, dass es strahlende Farben bleiben. Und die dritte Methode, die heißt dann fotografisch oder manchmal heißt die auch perzeptiv. Und die ist ganz schwammig nur definiert. Da können sich die Hersteller sozusagen selber überlegen, was sie da machen.
Hm.
Und was da meistens so gemacht wird, ist, dass man die Werte, die sehr weit innen in dem Dreieck liegen, dass man die möglichst gar nicht dass man die 1:1 umrechnet und dass man aber die Randbereiche so dynamisch, je näher man an den Rand kommt, immer weiter zusammenstaucht.
Ja.
Sodass sozusagen das Dreieck, das größere Dreieck des Ausgangsfarbraums irgendwie in das kleinere Dreieck von dem Zielfarbraum so reingequetscht wird und sozusagen innen bleibt es möglichst gleich und am Rand ändert sich es ein bisschen, aber überall da, wo es im Ausgangsfarbraum unterschiedlich war, also wo Farbabstufungen waren, ist es auch im Zielfarbraum noch unterschiedliche Farbe.
Mhm.
Es ist halt nicht mehr genau dieselbe Farbe, aber es wird sozusagen, es werden alle Details versucht irgendwie zu erhalten und das kann man halt deshalb gut für Fotos verwenden, weil da halt nirgendwo was abgeschnitten wird, sondern es wird halt alles irgendwie so weich in den Zielraum reingestaucht.
Mhm.
Deshalb ist das auch eine ganz gute Methode, aber die ist halt wie gesagt nicht scharf definiert, sondern da machen die Hersteller immer so ein bisschen ihr eigenes Süppchen, wie sie das da reinstauchen.
Mhm.
Ja, das sind so die Methoden beim Umrechnen. Also wenn man vom großen in einen kleineren Farbraum umrechnet, dann passieren immer die Probleme.
Okay, aber das mag jetzt, da muss man vielleicht ein bisschen rechnen und das mag auch gewisse Aufwände mit sich bringen, aber das hört sich jetzt für mich nicht unprogrammierbar an. Also warum hat GIMP das nicht? Warum ist das?
Das weiß ich auch nicht.
Okay.
Also prinzipiell ist das alles theoretisch machbar.
Ist auch kein Hexenwerk.
Ist alles auch kein Hexenwerk. Man braucht halt immer gutes Material auf allen Seiten. Also das Schwierige an Farbkorrektur und an Farbmanagement ist halt, dass es Ende zu Ende gemacht werden muss. Sonst funktioniert es nicht. Also ja. Wenn irgendwo in der Kette ein Element drin ist, was es falsch macht, dann verliert man halt die Genauigkeit der gesamten Kette.
Mhm.
Also man muss sozusagen von der Farbe, die man irgendwo von irgendwo her reinbekommt in seinen Rechner, also sei es, weil man irgendein Bild in den Rechner importiert hat, da muss halt klar sein, welcher Farbraum das ist. Da muss halt irgendwie was dran stehen, da muss die Kamera halt irgendwie ein ICC-Profil in das Bild eingebettet haben.
Mhm.
Und dann muss das Bildbearbeitungsprogramm, mit dem ich das Bild irgendwie manipuliere, das muss wissen, was das für ein Farbraum ist und das irgendwie korrekt betrachten. Und wenn es das Bild abspeichert, dann halt nicht das ICC-Profil löschen, sondern das irgendwie erhalten. Und dann muss ich beim Anzeigen in meinem Bildbetrachtungswerkzeug, muss ich natürlich einen Bildbetrachter haben, der auch das ICC-Profil des Bildes nimmt und das des Monitors nimmt und das korrekt ineinander umrechnet.
Mhm.
Und wenn man das alles, und wenn ich es ausdrucke, dann natürlich irgendwie einen Druckertreiber haben, der das CMYK-Profil von meinem Drucker kennt und das irgendwie korrekt ineinander umrechnet.
Mhm. Wer bieten diese Umrechnungsfunktion, bietet das normalerweise das Betriebssystem oder ist das eher schon dann auch auf Applikationsebene?
Also es ist normalerweise eine Bibliothek, die man irgendwie gegen sein Programm linkt und entweder kommt die mit dem Betriebssystem mit oder es ist halt eine Library, die man sich von irgendeinem Projekt besorgen muss. Also im Linux-Fall ist es typischerweise so, dass es da halt einige Bibliotheken gibt, die man halt als Open-Source-Projekte zu seinem Programm dazu linken kann und die halt genau diese ganzen Berechnungsfunktionen anbieten und sozusagen die ICC-Profile parsen können und denen man dann sagen kann, so, und jetzt rechnest du von Profilraum A in Profilraum B um und ich gebe dir hier die Farbe und du sagst mir die neue Farbe und das machen die dann irgendwie.
Mhm.
Unter Windows und OS X ist es halt so, dass das eine Library ist, die mit dem Betriebssystem mitkommt.
Okay.
Aber es passiert schon innerhalb der Anwendung, diese Umrechnung.
Und insgesamt passieren diese ganzen Umrechnungen auch im Computer. Das heißt, man kann sowas zum Beispiel auch nicht, oder verlagert man zumindest heute nicht in die Anzeigegeräte selber.
Also in die Anzeigegeräte selber noch nicht, aber in die Grafikkarte. Das wird durchaus schon gemacht.
Okay, das bietet sich auch an.
Genau, also weil es halt gerade für so Bilder, wenn man viele Pixel da irgendwie umrechnen muss, dann wird es halt, also zumindest weiß ich, dass es unter OS X so ist. Hm. Ich weiß nicht, was Windows und Linux da machen so richtig. Ich fürchte mal, unter Linux ist das CPU. Also das, was diese Color Management Libraries da machen, wird wohl eher einfach CPU-Berechnung sein. Aber unter macOS besteht zumindest die Option, dass Programme das auch auf die Grafikkarte verlagern können.
Ich habe ja, ich komme gerade von einer Party und da habe ich das Thema angesprochen. Da habe ich zwei Fragen mitbekommen, von der du eine selber schon am Anfang auch erwähnt hast.
Okay.
Das eine, wir haben, ja, am Anfang hast du schon erwähnt, aber dann nicht mehr, nämlich noch ein anderes heutzutage wichtiges Anzeigegerät, so eine Beamer. Wie würde ich denn sowas kalibrieren? Wo hänge ich denn da die Maus hin?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für Beamer gibt's extra andere Kalibriergeräte. Also ich weiß nicht, ob man die normalen Monitor-Kolorimeter da auch prinzipiell verwenden könnte, wenn man die einfach in den Lichtstrom reinhängt.
Der Vorschlag, sag ich mal, vom Anfragenden war, eine Milchglasscheibe dazwischen zu knallen.
Hm.
Aber die hat natürlich
die
auch
müsste natürlich,
Filter, ne?
Genau, die müsste natürlich perfekt weiß sein. Also die dürfte den Farbanteil nicht irgendwie verschieben.
Mhm.
Das wird wahrscheinlich schwierig, habe ich so den Eindruck. Also normal ist so ein Kolorimeter ja eigentlich auch nur ein Lichtsensor. Und ob das Ding jetzt direkt aufliegt oder ein Stück weg ist, ist dem Ding wahrscheinlich eigentlich egal. Ich weiß nur nicht, wie sehr gerichtet die Dinger sind. Also ob die wirklich genau nur aus der senkrecht einfallende Licht benutzen oder ob die sozusagen das Umgebungslicht mitbekommen würden. Auf dem Monitor bekommen sie das ja nicht mit, weil da liegen sie halt direkt auf und da ist die gesamte Umgebung auch das korrekte Licht.
Ja.
Aber beim Beamer würde halt von allen möglichen Richtungen da noch Zeug reinkommen. Also wenn man das sozusagen direkt in den Lichtstrom reinhängen würde und sicherstellen würde, dass es genau senkrecht zum Lichtstrom hängt und nicht da irgendwie rumbaumelt, dann das müsste man einfach mal probieren, ob da irgendwie was Sinnvolles rauskommt dabei.
Mhm.
Ansonsten weiß ich, dass es so für Kinotechnik gibt's extra Messgeräte, die also wirklich für die Messung in so einem Lichtstrom gedacht sind. Weil es da, also zumindest für die digitalen Kinoprojektoren gibt's da sehr enge Anforderungen, dass die immer gut kalibriert sein müssen. Ich glaube, die die heutigen Geräte kalibrieren sich sogar selbst. Also die haben das Kalorimeter direkt eingebaut.
Also das würde ich auch so ein bisschen eigentlich schon auch erwarten. Also 2013, dass ich da nicht mehr selber groß rumkalibrieren muss, sondern dass der Hersteller mir da das vorkalibriert und vernünftige Profile damit
liefert. Ja, das wäre schön. Also es gibt sicherlich Monitorbaureihen, die ab Werk vorkalibriert sind. Also sowas kann man bestimmt schon bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei teureren Beamern ist, ob die nicht auch schon ab Werk vorkalibriert werden. Was auf jeden Fall möglich ist, ist, dass diese ganzen Geräte, also sowohl Beamer als auch Monitore, können ein Farbprofil eingebaut haben, schon seit langer Zeit, und können das über diesen Display Data Channel, also diesen Rückkanal in dem VGA-HDMI-Kabel, können die das an den Computer liefern. Also da ist ja immer so ein Rückkanal eingebaut, über den auch so die unterstützten Auflösungen und sowas mitgeteilt werden.
Ja.
Und über den ist auch immer die Möglichkeit, ein ICC-Profil für das jeweilige Gerät mit abzuliefern beim Computer.
Okay.
Und zumindest ein macOS benutzt das auch. Also der zeigt die auch an, immer wenn man so ein Gerät angeschlossen hat, was so ein Profil liefert, dann sieht man das da in der Monitoreinstellung, in der Auswahl mit angegeben und das wird, glaube ich, sogar standardmäßig auch ausgewählt. Also da kann man sozusagen das Profil von dem Gerät verwenden. Die Frage ist, wie genau das ist und ob sich die Hersteller da große Mühe gegeben haben, das zu kalibrieren oder ob die einfach irgend so ein Standardprofil da in alle ihre Geräte in die EEPROMs gebrannt haben. Aber das wäre halt so eine mögliche Qualitätsverbesserung, dass in Zukunft da die Hersteller wirklich entweder sogar jedes einzelne Gerät durchmessen und da spezifische Profile für das konkrete Gerät oder zumindest so Serien-Baureihen-Profile
Da
irgendwie reintun.
Ja, das würde ich auch so erwarten.
Das wäre schon schön. Und für einen ganz teuren Beamer würde ich eigentlich erwarten, dass da so ein kleines Kalorimeter gleich mit eingebaut ist und dass der sich bei jedem Hochfahren selber kalibriert.
Was kostet so ein
Kalorimeter? Also die man so kaufen kann für Monitore, das ist so im 100-Euro-Bereich. Aber ich denke ja mal, wenn man das Gehäuse und den USB-Controller und sowas alles weglassen kann und das direkt in den Beamer einbaut, dann kriegt man das auch für weniger hin.
Was für eine Möglichkeit gibt es denn, vielleicht das Kalorimeter auszusparen? Also, dass man einen händischen Abgleich macht, irgendwie, hier habe ich das Originalfoto sozusagen, der Referenzdruck und hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, aber und das dann probiert so manuell hinzuschieben. Ist sowas möglich oder ist das?
Also der Vergleich mit einem Foto, mit was Gedrucktem ist wahrscheinlich eher schwierig, weil das Gedruckte halt viel mehr Unbekannten unterliegt als der Monitor, weil das Umgebungslicht schon mit reinspielt oder so. Also man bräuchte schon eine enorme Lichtquelle daneben. Mit der könnte man es vergleichen. Also man kann sich sowas prinzipiell vorstellen, wenn man so eine Art wie dieses CIE-Experiment, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, dass man also so mit Reglern irgendwie versucht, einen Lichteindruck erzeugen, der einem anderen Referenzeindruck entspricht. Was man im Prinzip ja herausfinden müsste, um ein korrektes Profil für sein Gerät zu bekommen, sind die Transferfunktionen und die Primärfarben.
Genau.
An die Primärfarben kommt man relativ schwierig ran. Also da braucht man halt wirklich eine externe Lichtquelle, mit der man das vergleichen könnte. So eine Referenzlichtquelle.
Ja.
Anhand der könnte man dann irgendwie versuchen, die Primärfarben rauszufinden. Die Transferfunktion kann man ein Stück weit optisch selber kalibrieren. Da gibt's so Werkzeuge, die zeigen einem so Bilder an, wo meinetwegen, da ist eine schwarz-weiß Fläche mit so ganz abwechselnd schwarzen und weißen Linien, die jeweils immer nur ein Pixel breit sind. Und daneben ist eine graue Fläche. Und wenn man jetzt diese schwarz-weiß linierte Fläche von weiter weg und mit ein bisschen zusammengekniffenen Augen anguckt, dann verschwimmen diese Linien so und man bekommt so einen grauen Eindruck. Und das Ziel ist es jetzt, den grauen Eindruck von diesen beiden Flächen, also die eine, die wirklich grau ist und die andere, die nur in der Mischung im Auge sozusagen grau wird, dass man die auf gleiche Helligkeit regelt, indem man sozusagen die Helligkeit der grauen Fläche verändert.
Ja, ja.
Und mit verschiedenen solchen Bildern, also wo halt nicht nur unbedingt schwarz-weiß, sondern verschiedene Grautöne in Linien nebeneinander und ein anderer dritter Grauton daneben, die man dann irgendwie abgleichen muss, mit verschiedenen von solchen, da kann man sozusagen die Form der Transferfunktion ausmessen. Weil ja klar sein ist, wenn man so einen linearen Bildeindruck haben will, dann muss sozusagen schwarze und weiße Linien müssen in der sichtbaren Mischung, die dann im Auge entsteht, müssen einem 0,5er Grau entsprechen.
Ja.
Und wenn es das nicht tut, wenn das in Wahrheit, wenn der Mensch das so einregelt, mit zusammengekniffenen Augen dann dran rumspielt, dass da halt ein 0,55er oder 0,45er Grau rauskommt, dann weiß sozusagen das Werkzeug, okay, dann muss ich hier irgendwie nachregeln.
Ja.
Und wenn man das mit verschiedenen Kombinationen von grauen Linien oder möglicherweise sogar mit bunten Linien, dann kann man halt sogar verschiedene Transferfunktionen für R, G und B rausbekommen.
Mhm.
Kann man das irgendwie so durchmessen, wenn man da so mehrere Bilder sich durchklickt. Und da gibt's diverse Werkzeuge, glaube ich, die das können. Also in macOS ist so ein Ding eingebaut, in dem Monitor-Kalibrierungstool. Da kann man sich da durch die 5 solche Bilder durchklicken und kriegt da halt dann eine Transferfunktion, die ein bisschen besser dem Monitorverhalten entspricht. Man kann das auch potenziell machen, einfach nur mit Bildern, die solche Muster enthalten. Und dann muss man da halt selber sozusagen, also man benutzt sowas auch, um die Helligkeit und den Kontrastregler am Monitor irgendwie auf sinnvolle Werte einzustellen, aber das ist halt viel schwieriger. Schöner wäre es halt, wenn man einfach sich durch ein paar solche Bilder klickt und dann halt ein Profil am Ende rausfällt.
Die andere Frage, die es auch gab, wenn ich jetzt an einem Rechner mehrere Ausgabegeräte habe, ist es dann problemlos möglich, pro Ausgabegerät ein Profil zu fahren?
Also prinzipiell ist das ja kein Problem. Die Fenster wissen ja, auf welchem Monitor sie liegen. Und also das Problem ist, dass ich meine praktischen Erfahrungen hier immer auf macOS beschränken.
Okay.
Und ich mit Windows gar keine und mit Linux nur ganz wenig Erfahrung im Bereich Farbmanagement habe. Und unter macOS ist es tatsächlich so, dass die Fenster immer fürs ganze Fenster ein Farbprofil verwenden. Und zwar immer das von dem Monitor, auf dem der Großteil des Fensters liegt. Also wenn man zwei Monitore nebeneinander hat, die wirklich sehr unterschiedliche Profile haben, so dass man den Unterschied wirklich sehen kann, und man fängt das an, das Fenster von einem Monitor auf den anderen zu verschieben, dann sieht man sozusagen erst den kleinen Bereich, der auf dem anderen Monitor liegt, wie der ein bisschen falsch aussieht. Und in dem Moment, wo sozusagen die Mehrheit des Fensters auf dem anderen Monitor liegt, dann kippt das plötzlich um und er verwendet das andere Profil. Und dann sieht's wieder auf dem einen Monitor korrekt und auf dem anderen Monitor der Rest von dem Fenster auf dem anderen Monitor nicht mehr korrekt aus.
Aber kriegt man nicht das ganze OS irgendwie auch so hin, dass das OS selber schon die Anzeigen gleich fährt?
Also unter macOS ist das im Prinzip so.
Mhm.
Also das Zeichen-Framework unter macOS, was so möglichst weit unten liegt, ist Core Graphics.
Mhm.
Und die verwenden tatsächlich für den Datentyp, der da eine Farbe beschreibt, der heißt CG Color, der hat tatsächlich 4 Float-Werte, also R, G, B und Alpha, und einen Pointer auf ein Farbprofil.
Alpha war
Transparenz
des
Pixels, genau. Also wenn man da irgendwie Sachen übereinander layern will. Also da ist es sozusagen schon per API gar nicht möglich, eine Farbe zu erstellen, die kein Farbprofil bekannt gibt. Da ist also per Konstruktion des APIs jede Farbe irgendwie mit einem Farbprofil versehen und das wird auch alles komplett durchgemanagt. Also wenn man auf einem Mac wirklich das Profil für sein Ausgabegerät halbwegs korrekt gewählt hat oder das meinetwegen mit diesem Kalibrator selber verfeinert hat, was ich empfehlen kann, also ich habe das schon auf jedem Mac gemacht, den ich da bisher vor die Finger gekriegt habe und das hat immer die Ausgabe deutlich verbessert, dann ist wirklich unter macOS am Ende jedes Pixel auf dem Bildschirm farbgemanagt. Also selbst, also nicht nur Bilder, die angezeigt werden, sondern auch die Checkboxen, die macOS selber malt, sind alle color managed. Das funktioniert da also schon, dass das sozusagen der Default ist. Unter Windows und Linux ist es meines Wissens so, dass man da auch zentral irgendwo das Profil des Monitors konfigurieren kann. Also zumindest unter Windows kann das. Und ich glaube, unter Ubuntu habe ich das auch schon mal irgendwo gesehen, dass es da so einen Einstelldialog gibt, wo man sagen kann, hier, das ist das Profil von meinem Monitor. Aber da ist es den Anwendungen dann selber überlassen, diese Informationen irgendwie zu verwenden. Da ist es also nicht per Default, dass das X11 irgendwie verwenden würde, sondern da muss jede Anwendung selber irgendwie hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt ein Bild anzeigen, das Bild hat folgendes Ausgangsprofil, sag mir doch mal das Profil vom Monitor. Und dann wird das halt abgefragt und dann muss man das irgendwie orchestrieren, dass das umgerechnet wird.
Ei, ei, ei.
Es gibt da Programme, die machen das. Also das eine, mit dem ich häufiger arbeite und was das ganz gut unterstützt, ist Inkscape. da kann man wirklich auch für jede Farbe, die man in dem SVG irgendwie definiert, kann man auch ein Farbprofil angeben. Mhm. Da ist also in dem Farbauswahldialog ist so ein Tab drin, wo man also, da gibt es verschiedene Tabs für RGB und HSV, wo man also seine Farbe in verschiedenen Koordinaten eingeben kann. Und das allerletzte Tab erlaubt dann halt sozusagen zu wählen, welcher Farbraum ist denn gemeint. Mhm. Und da kann ich dann halt ein Farbprofil auswählen, wie ich diese Farbe jetzt definieren will. Das ist also auch ganz angenehm.
Was ich immer mache, ist eine abends zumindest oder nachts eine Farbraumverzerrung des ganzen Bildschirms. Habe ich nämlich so ein Programm, was auf die Uhrzeit guckt und dann abends immer einen Rotstich noch mit reinmischt. Mhm. Kennst du das?
So nee.
Flux nennt sich das. Aha. Das gibt's auch irgendwie Open Source für alle Betriebssysteme. Und das gerade, wenn man nachts, es geht dann auch ganz schön langsam, wenn je dunkler es wird, wird der Rotstich größer und das ist super angenehm, einfach nachts nicht auf so ein kaltweißes Bild zu gucken, sondern wenn das einen leichten Rotstich hat, dann ist es viel entspannter, viel lockerer für die Augen.
Ja, okay. Also
das hat dann nichts mehr mit Farbtreue zu tun, sondern eher dem Gegenteil.
Wieder so ein Ding, dass die Weißwahrnehmung halt unterschiedlich ist und dass man das vielleicht sogar psychologisch unterschiedlich wahrnimmt.
Genau, und da gibt's auch irgendwelche Vorgaben, je nachdem, das kann man auch ganz fein managen, je nachdem, welches Umgebungslicht vorhanden ist, würde der denn empfehlen, den Rotstich beizumischen. Aha. Ja, kann ich dir auch gleich im Nachgang nochmal zeigen. Das war noch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich guck kurz auch mal meine Liste durch, warte mal. Mhm. Worauf sollte ich dann achten, wenn ich einen Monitor kaufe, der möglichst gut sein soll? Also wenn mir Farbtreue irgendwie wichtig ist.
Also ich habe so das Gefühl, dass viele, also bei Computermonitoren sieht man es nicht so, aber bei Fernsehern habe ich immer das Gefühl, dass die alle ganz furchtbar ab Werk eingestellt sind. Dass die alle also irgendwie die Farben übelst boosten und da wahnsinnig Kontrastverbesserungen, Verschlimmbesserungen irgendwie fahren wollen. Bei Computermonitoren ist zumindest Letzteres nicht so verbreitet, aber meistens ist da auch so, man will immer, dass der Monitor möglichst schön strahlend wirkt und deshalb ist da halt irgendwie die Sättigung weit aufgedreht und der Weißpunkt liegt meistens ziemlich im Blauen, weil so bläuliches Weiß für den Menschen erstmal auf den ersten Blick heller wirkt. Also das ist immer, wirkt irgendwie strahlender.
Ja, da wäre ja wieder sozusagen auch dieses, was wir am Anfang gesagt haben, würde ja auch passen, dieses Blaue, das nimmt das Auge besonders schon bei kleinen Vorkommnissen auch sehr gut wahr.
Und ja, aber das ist ja dann, was man im täglichen Arbeiten haben will, ist ja eigentlich eher eine möglichst natürliche Wiedergabe. Also zumindest geht es mir so, dass ich auf diese ganzen Boost-Sachen nicht so stehe und das versuche dann immer wieder wegzuregeln. Also sollte man vielleicht am ehesten erstmal darauf achten, dass man möglichst fein schon am Monitor einstellen kann, welche Farbtemperaturen man so haben möchte und so Sachen. Oder was natürlich mir am angenehmsten wäre, ist, wenn der Monitor sich komplett raushalten würde und wenn man sozusagen dem seine ganzen Verbesserungen, die der tun will, irgendwie abschalten kann und sozusagen einfach nur nackte RGB-Pixel, die von meiner Grafikkarte direkt ohne Filterung angesteuert werden. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, vielleicht sogar technisch nicht mehr möglich heutzutage, weil die Firmware in den Monitoren das halt noch irgendwie anpassen muss, so mit Overdrive und so. Die Pixelansteuerung ist ja heutzutage auch schon ziemlich kompliziert, sodass das wahrscheinlich so ein Wunschtraum ist. Aber
da wird dann ja auch nochmal interpoliert, ne? Dann,
genau. Ja. Genau, also je nachdem, von welchem Wert auf welchen Wert man wechselt, legen die da verschiedene Spannungsverläufe an die LCD-Zellen an, damit die möglichst schnell reagieren und so. Das ist alles schon ziemlich advanced.
Wie sieht's denn aus irgendwie, dass der schon bestimmte Farbprofile unterstützt oder gibt es sowas oder kann ich auf einen Gamut-Wert achten beim Einkauf? Den habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen, dass ein Gamut-Raum irgendwie da oder Wert beschrieben.
Genau, also es wird dann, wenn, dann nur verbal beschrieben, dass das halt irgendwie White Gamut Display oder sowas heißt, was halt dann möglichst großen Farbraum hat. Das ist zwar erstmal schön und das kann man natürlich kaufen, wenn man dann auch wirklich die richtige Software benutzt. Also gerade bei diesen White Gamut Displays ist halt das Problem, wenn man die ohne Farbmanagement betreibt, dann wird das meistens, werden die Bilder alle verschlimmbessert. Weil dann nimmt er halt die RGB-Werte, die eigentlich für ein kleineres Gamut gedacht waren, und tut die ungefiltert auf das White-Gamut-Display legen, mit dem Ergebnis, dass halt alle Farben völlig übersättigt sind. Also wenn man so dann normal irgendwie im Web surft, wo alles irgendwie auf sRGB eingepegelt ist und der Browser nicht Color Management betreibt, dann hat man halt sofort das Problem, dass sämtliche Bilder komplett übersteuert sind. Also nicht übersteuert, sondern einfach übersättigt sind. Mhm. Und dass die Hauttöne dann unnatürlich aussehen und sowas. Mhm. Das ist also, gerade White Gamut Displays ist zwar schön, wenn man sie richtig ansteuert, dann sehen die Bilder darauf auch richtig gut aus. Aber wenn man sie halt ohne sinnvolles Farbmanagement betreibt, dann sind die schwieriger in der Handhabung. Also mhm. da muss man sich schon ein bisschen, muss man drauf achten. Prinzipiell wäre es natürlich gut, wenn man einen Monitor kauft, der wirklich ein Profil mitliefert. Also vielleicht einfach vorher mal auf die Herstellerseite gucken, ob der Hersteller da vielleicht ein ICC-Profil zum Download anbietet mhm. für diesen Monitortyp. Das wäre eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass der sich darüber zumindest Gedanken gemacht hat, der Hersteller. Ja, wenn es das nicht gibt, dann wäre es halt gut, wenn der Monitor möglichst nahe an irgendwelchen von diesen Standardfarbräumen ranliegt. Also sRGB ist halt so ein Farbraum, der eigentlich heute so ein bisschen, könnte man schon fast sagen, der Default ist. Also wenn sozusagen eine Farbe komplett ungetaggt vorkommt, also wo keine Farbrauminformationen dranhängen, was eigentlich schlecht ist, dann nimmt man meistens sRGB an, stillschweigend. Also wenn man einen Monitor hat, der möglichst nahe an sRGB rankommt, dann ist das eigentlich, dann kann man den da relativ sorgenfrei betreiben, wenn die Software auch mal das Falsche macht oder mhm. einfach gar nicht farbmanagt, dann sieht das da immer noch brauchbar aus.
Ja, also als Programmierer hätte ich mir da jetzt bis dato auch noch nie großartig Gedanken gemacht, dass meine Icons da, die ich vielleicht nutze, also ich genau. mache jetzt keine Bildprogramme so, aber die Icons sollen ja auch irgendwie angezeigt werden, dass ich da noch irgendwelche Farbprofile mit angeben hätte müssen. So.
Also das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht der Takeaway aus diesem Podcast hier, wenn man sich eine Sache merkt, dann die, dass nackte RGB-Werte, also einfach nur drei Zahlen zu nennen, um eine Farbe zu beschreiben, ist eigentlich nicht ausreichend. Eigentlich muss man immer dazu sagen, in welchem RGB-Farbraum. Hm. Also in dem von deinem Monitor, weil das halt auf deinem Monitor irgendwie die Farbe konfiguriert hast und dann einfach die Werte abgeschrieben hast, dann sind sie halt für deinen Monitor gültig, aber möglicherweise nicht für den Monitor von demjenigen, dem du die Farbe sagst. Oder ist es sRGB oder ist es Adobe RGB oder ist es auch ein anderes magisches RGB? Hm. Und das gehört halt eigentlich immer dazu, diese Angabe, hm. welcher Farbraum ist gemeint. Und in einem Werkzeug, wo man RGB-Farben eingeben kann, wäre es halt eigentlich auch immer wünschenswert, dass man dazu sagen kann, welcher Farbraum. Hm. Wie gesagt, in Inkscape geht das, in macOS geht das überall, weil der Standard-Farbauswahldialog hat so ein kleines verstecktes Pop-up-Menü, wo man den Farbraum einstellen kann. Das muss man erstmal finden, aber wenn man es gefunden hat, dann ist man da auch ganz froh drüber. Das gibt's also da auch, dass man da prinzipiell das immer mit eingeben kann. Und wie es in anderen Programmen ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die das auch alle irgendwo haben, dass man entweder explizit oder implizit einen Farbraum angibt. Mhm, implizite Farbräume gibt's auch hin und wieder, zum Beispiel im Videobereich. Da stehen die Farbräume nicht unbedingt direkt am Video dran, sondern da stehen die in den Standards drin.
Okay.
Mhm. Also da ist zum Beispiel gesagt, dass alle Standardauflösung-Videos einen Farbraum haben, der sich REC 601 nennt, also Recommendation 601 heißt er. Und da steht, da sind halt drei Grundfarben und einen Gamma-Wert drin definiert. Und für HD-Videos gibt es normalerweise einen anderen. Da ist das REC 709 mit leicht anderen Gamma-Werten drin. Was nämlich auch das Problem hat, was viele Leute auch gar nicht wissen und demzufolge das auch so gut wie nie beachtet wird, wenn man ein Video von HD auf SD runterrechnet, runterskaliert, muss man eigentlich die Farben alle konvertieren.
Hm. Weil SD war aber Standard?
Standardauflösung, also alles, was kleiner ist als 768 breit, es gilt dann halt als Standardauflösung. Okay. Hm. Und wenn man also ein Video von groß auf klein runterrechnet, müsste man eigentlich die ganzen Farben umrechnen, weil ein korrekt arbeitender Player die dann anders darstellen würde. Mhm. Also ein Videoplayer, der wirklich die Farbraumkonvertierung vornimmt, der würde dann halt die Farben anders darstellen. Hm. Also es ist halt auch so eine, gibt halt auch so diverse Dinge, wo Farbräume implizit gegeben sind, weil sie irgendwo im Standard stehen. Beim Web halt auch. Web ist überall sRGB. Also diese ganzen Farbwerte, die man in HTML-Dateien oder in CSS angibt, die sind alle in sRGB zu verstehen. Hm.
Ja, habe ich mir über die ganze Thematik eigentlich noch nie großartig Gedanken gemacht. Habe schon gesehen, dass man da ein bisschen rumklicken kann an manchen Stellen, aber begleitet hat mich das dann auch noch nie. Hatte auch bei meinen Aufnahmen noch nie so den Wunsch. Aber jetzt nach der Einführung hier, sage ich mal, ist zwar schon auch das Interesse geweckt, ist ja sehr umfangreiche Thematik. vielleicht sich dann da auch nochmal ein bisschen mehr mit den eigenen Systemen auseinanderzusetzen, um dann vielleicht auch bei den Ergebnissen, die man später erzielt, noch ein bisschen mehr Spaß dran zu haben, ne?
Ja, also es hat halt so ein paar Schwierigkeiten. Also die eine große Schwierigkeit ist halt, dass es durch die ganze Kette durch passieren muss, sonst nützt es nichts.
Okay.
Und die zweite Schwierigkeit an dieser ganzen Problematik ist wahrscheinlich, dass wenn man es nicht macht, ist es auch nicht komplett kaputt. Also es passiert nichts Schlimmes, wenn das Farbmanagement irgendwo versagt.
Man erkennt das Bild immer
noch. Es sieht halt nur vielleicht komisch aus oder nicht so, wie sich der Autor ursprünglich mal gedacht hat. Aber das weiß man potenziell vielleicht auch gar nicht immer. Man denkt einfach, hoch, das Bild sieht aber komisch aus und in Wahrheit ist es aber nur die Anzeige, die irgendwie falsch ist. Wenn man das selber mal testen will, habe ich eine Webseite gefunden. Vielleicht, wenn ihr irgendwie Shownotes habt, können wir das damit reintun, weil der Link ist ein bisschen kompliziert. Da hat jemand einen Blog gemacht, um genau mal Farbmanagement zu testen. Und das kann man selber mal seinen Browser damit testen zumindest. Oder wenn man die Bilder da abspeichert, auch jedes beliebige andere Programm. Da sind also ein paar Bilder auf dieser Seite drauf. Die haben ein ganz verrücktes Farbprofil eingestellt. Also das hängt da als ICC in der Bilddatei mit drin. Wo sozusagen, ich glaube, es sind irgendwie die Rot- und die Grün-Komponenten irgendwie vertauscht sind. Also die Primärfarben einfach vertauscht in dem Profil drin stehen und dann aber auch in den Pixelwerten die ganzen Werte vertauscht sind. Sodass, wenn das Programm Farbmanagement korrekt beachtet, dann sieht das Bild ganz normal aus. Aber wenn das Bild, wenn das Programm halt Farbmanagement nicht macht, sondern die Werte einfach so anzeigt,
dann ist ganz verrückt.
Dann sieht das Bild halt völlig mit völlig falschen Farben aus.
Ja.
Und so kann man halt mal einfach auf diese Seite surfen und sehen, ob der Browser das korrekt macht. Also soweit ich weiß, hat wohl Firefox seit einer Weile das standardmäßig an. Und Chrome hat zwar irgendwo die Option, aber hat sie standardmäßig aus.
Okay.
Das heißt, da kann man dann irgendwo, muss man ein bisschen in den Einstellungen rumgraben, ob man das irgendwo findet, dass man das anmachen kann. Und dann kann man mal schauen, ob man den Unterschied irgendwie sieht. Also zumindest auf dieser Seite wird man ihn sehen. Und wie es dann im Rest des Webs ist, das muss man dann halt mal ausprobieren.
Meine abschließende Frage, die ich hätte, was ist deine Lieblingsfarbe?
Ach Gott, da habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Ich würde jetzt mal spontan sagen, so ein grünliches Blau, so ein gedecktes, aber ja, das kommt jetzt zu kurzfristig.
Okay, alles klar. Ja, habe ich nicht in die Vorbereitung mitgeschrieben, mit Absicht. Gut, alles klar. Hast du noch was du anmerken möchtest?
Nö, jetzt erstmal nicht. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen was zu erzählen.
Na schön, freut mich. Falls ihr, liebe Hörer, jetzt noch am Zuhören seid, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Treue, die ihr quasi noch aufbringen könnt. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich hoffe, unser Feedback-System ist noch online unter pandamedia.org oder über die anderen Kanäle. Es gibt ein Mail und es gibt ein Twitter, wo ihr uns auch folgen könnt. Wir hören uns hoffentlich ganz bald mal wieder. Tschüss!